rein und mach es dir bequem. Ganz viel Information bei lockerer Konversation, das ist alles kein Problem. Ja, ich höre sie gern, diese sympathischen Herren. Ohren auf, ein Besuch bei den drei lohnt sich immer.
Herzlich willkommen im Herrenspielzimmer.
Herzlich willkommen im Herrenspielzimmer, liebe Community. Ihr wisst, wie das läuft. Füße abtreten, nett gucken, nehmt euch irgendwie ein paar Gummibärchen und hört zu, aber nicht reinreden. Da hört der Spaß auf. Ihr Lieben, Enkles ist heute nicht dabei. Ich sag's gleich vorweg, falls seine Fans, seine Community hier dabei sind. Und es gibt ja auch bestimmt Leute, die nur wegen Enkles hier reinhören, die jetzt wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht sind. Nein, wir haben uns nicht schon wieder gezofft. Nein, er hat nicht gesagt, Krömer, leck mich am Arsch, ich komme nie wieder hier rein. Sondern der hat heute ein großes TFT-Turnier, das ist wohl auch wichtig. Und da er ja immer noch die Weltherrschaftsübernahme im E-Sports plant, hat das natürlich Priorität. Wir konnten das natürlich jetzt nicht verschieben, weil wir natürlich auch so ein, ja, wie soll ich sagen, so eine Community haben, die auf Kontinuität steht. Und deshalb haben wir was ganz Tolles gemacht. Es gab letzte oder vor zwei Wochen, weiß ich gar nicht mehr, Kritik auf Twitter, wo eine Dame gesagt hat, ich höre mal den Podcast zusammen mit meinem Mann und wir finden es so schade, dass nie irgendwelche Damen dabei sind. Das ist das Problem, ne? Dass das alles sehr nerdlastig ist und dass man natürlich auch schwierig Damen bekommt, die irgendwie in das Konzept passen und die nötige Nerdigkeit mitbringen. Und deshalb habe ich einfach gedacht, das passt ja wie Arsch auf einmal, wenn Clays heute nicht da ist, frage ich einfach den Sascha, dass er die Michelle, seine Frau und Ehegattin, ist ja bald dasselbe, einfach mitbringt und die Core-Community wird sie auch kennen. Michelle, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, zum ersten Mal dabei.
Ja, bist du aufgeregt?
Wegen dem Podcast, den wir offline aufnehmen.
Ja, könnt ihr. Ist ja live on tape, ne?
Ich zittere quasi in meinem Stuhl hier.
Oh Gott, kannst du es nicht mal ein bisschen besser verkaufen? Ja, Sascha ist auch da. Sascha, alte Rinde, ist der Größte.
Ja, heute nur mit 50%, Sascha. Das ist natürlich jetzt nicht so die Qualität dann, weil.
Ja. Ohne Sascha wäre hier gar nichts los, hat man so schön früher gesagt. Sascha, sag mal, wie ist denn der Status meiner Funko-Pop-Figuren? Um das gleich auch der Community irgendwie näher zu bringen, weil wir hatten ja vor zwei Wochen so ein schönes Gespräch.
Ja, also eine ist angekommen und ist schon in Deutschland. Die habe ich nämlich einfach meinem Besuch mitgegeben.
Ah ja.
Da musst du mir deine Adresse nochmal geben. Ich weiß nicht, ob ich die noch habe. Und dann machen wir das mit deutscher Post, schicken das rüber.
Ja, super.
Ansonsten ist aber noch nichts angekommen. Ich habe nur eine bekommen bisher.
Mich wundert, weil ich habe von Funko zwei zusammenbestellt. Das heißt, die hätten beide kommen müssen und also du hast nicht reingeguckt, oder? Kann ja auch ein Paket 2 gewesen sein, oder?
Nee, da stand ja die Funko-Box, da war der Grogu drin, die eine, glaube ich, war es.
Glaubst du, ja. Ich habe aber zweimal Grogu von Funko bestellt. Es könnte auch sein, dass einfach beide da drin sind, theoretisch.
Okay, jetzt weiß ich es natürlich nicht mehr.
Genau, aber wäre ja geil. Also ich habe zwei von Funko direkt bestellt und eine von Amazon. Diese Amazon-Exclusive kriegt man in Deutschland bisher auch nicht. Die könnte dann auf jeden Fall noch kommen. Aber du weißt ja, Amazon schickt ja immer mit der Post. Da hatten wir ja im letzten Mal, als ich bei euch war, schon die Probleme. Das dauert dann immer so ein bisschen.
Drauf an. Also wenn es Amazon selber vertreibt mit ihrem eigenen Service, dann ist es normalerweise schnell. Also wirklich strangely schnell, manchmal am selben Tag noch. Ne? Die sind ja hier in den USA, haben die ihr eigenes Vertriebsnetzwerk mit ihren Amazon-Autos und sowas. Und
kann sein, dass die Figur einfach irgendwie noch ein bisschen dauert, bis die rauskommt.
Ja, das kann sein. Die Lieferzeit irgendwie, das kann ja sein.
Ja, gut, aber ja, wir beobachten das einfach und sonst.
Ja, und die sollte bald ankommen.
Ja, vielen Dank dafür, ey. Ich weiß echt zu schätzen. Ihr seid echt meine Funko-Dealer, ne? Wart ihr schon immer, ne? Hey, übrigens, ich habe gestern an euch gedacht. Und zwar, es gibt ja diese neue Wrestling-Liga, ich weiß nicht, ob ihr die auch verfolgt, die AEW, wo so die ganzen, die alles besser machen, wo die Wrestler vernünftig bezahlt werden, Krankenversorgung kriegen, yada yada. Und die ist so sehr im Aufwind, wahrscheinlich verfolgst du das gar nicht mehr, Sascha. Aber das sind auch die ganzen, also meine ganzen Helden jetzt, irgendwie Daniel Bryan, CM Punk und so, die sind jetzt alle in dieser Liga. Und die haben Anfang März einen Pay-Per-View in Orlando, Florida. So, oho. Und da habe ich gedacht, boah, wäre das eine geile Gelegenheit. Und dann guckte ich, also unabhängig jetzt von irgendwelchen Corona-Bedenken, guckte ich auf meinen Ferienkalender und sah, nee, Osterferien sind leider erst am 1. April. 1. April ist letzter Schultag. Das heißt, ja.
Also, was du sagst, ich soll für dich hingehen und dir sagen, wie es gewesen ist.
Nein, ich würde gerne selber hingehen, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Übers Wochenende ist sowas dann immer ein bisschen kurzfristig und lohnt sich auch nicht.
Schade, ich dachte, jetzt kommt gleich deine Flugdaten.
Ja, hätte ich auch Bock drauf. Ja, aber wir müssen es dieses Jahr irgendwie wieder deichseln. Ich hoffe, dass wir es ja jetzt endlich mit Omikron irgendwie so weit verwässern, dass wir wieder vernünftig fliegen können. Weil mir fehlt das auch. Ich brauche auch so sonnentechnisches Vitamin D von euch, weißt du? Das ist immer mit eingeplant.
Oh ja.
Ja.
Oh ja.
Ja, ich habe gerade gehört, bei euch regnet's. Ich kann es ja gar nicht glauben. Obwohl, ich hab ja Live-Show bei euch mitgekriegt. Das ist ja Armageddon-Style, wenn es bei euch regnet. Ist es so krass oder wie ist es gerade bei euch?
Nee, es zieht gerade irgendein Sturm irgendwo vorbei an der Küste. Dann kriegen wir so die Ausläufer mit. Also der normale Florida-Regen ist ja eigentlich ganz, ganz okay, kurz und knackig. Aber ich bin das nicht gewohnt, dass wenn ich morgens rausgehe und die Sonne ist noch nicht da und es nieselt, das ist nicht gut.
Ja, ich bin neidisch auf euch.
Michelle? Wir haben morgen, glaube ich, noch gejoked, dass wir, glaube ich, seit Jahren nie morgens rausgegangen sind und es regnet. Das so selten ist das hier.
Wir sind halt Nerds, wir machen sowas halt eigentlich nicht. Das Problem ist, Michelle, bei uns regnet es immer.
Ja.
Bei uns regnet es immer. Ich hatte jetzt irgendwie seit, wir haben den 16. Januar, wir hatten genau, ich sag mal, anderthalb Tage, in denen es nicht geregnet hat. Hier im Norden, im hohen Norden in Deutschland. Also dieses ewige, ich weiß nicht, je älter ich werde, desto mehr schlägt mir das aufs Gemüt. Dieses immer diesig, grau, regnerisch. Ich bin einfach so ein Sonnenkind und eigentlich müsste ich auch auswandern. Deutschland ist einfach, vor allen Dingen auch der Norden Deutschlands, einfach das falsche Location für mich. Aber gut.
Ja, ich sag mal, Florida ist ja der Rentnerstaat. Hier gehen alle hin, wenn sie das Berufsleben hinter sich lassen, weil sie die Sonne gerne mögen. Und
auf der anderen Seite habt ihr immer im Herbst irgendwie Schiss, dass ein Tornado euch das Haus wegpustet. Das ist dann wieder
der. Nein, unsere Gäste haben Schiss. Wir haben.
Ihr seid ja schon so abgehärtet. Euch macht das nichts mehr. Ich weiß, als ich bei euch war und dieser mega Hurricane kam und ich irgendwie nachts gedacht habe, okay, und dann war gar nichts. Weißt du noch, Michelle, da hast du noch diese Baumrinde, die abgefallen ist, hast du noch signiert als Erinnerung. Weißt du das noch? Die habe ich ja noch irgendwo. Aber ich bin umzu. Also als wir haben so ein Studio, so ein Revival-Event gemacht und da war ich oben auf dem Dachboden und hab so irgendwie so altes Equip rausgeholt und da habe ich die Rinde gefunden, die existiert noch.
Du meine Güte, ja. Das hast du aufgehoben.
Ja, klar, schöne Erinnerung.
Okay, cool.
Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Ich glaube, ist der Andrew? Ich weiß gar nicht mehr. Ich meine ja, Andrew.
Ich glaube, ne?
Ja, irgendwie so.
Andrew. Dann mit der alten Rinde da. We will rebuild.
Das Lustige ist, ihr liebe Community, ihr kriegt da nicht alles mit. Ich habe dem Sascha in der Woche einen Link zu einem Video, was wir zusammen gemacht haben, geschickt. Das war einer der ersten Vlogs. Ich glaube, das war meine erste Anreise oder was die zweite? Nee, das war die erste. Und damals war ich noch so im Casey Neistat. Irgendwie alle meine Videos müssen so extrem hochwertig geschnitten sein mit Musiken und Schnitten und Übergängen. Und falls ihr das damals nicht mitgekriegt habt und mal Bock habt auf ein geiles Video, schaut euch bitte den USA-Vlog an auf der Shooting Range. Range. Ja, also wo wir, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Auf jeden Fall, da hat der Sascha mich so einem Schnellkurs, hat mich dafür angemeldet und dann habe ich geschossen. Und das war, der Vlog ist super gut geschnitten und ich habe zu Sascha gesagt, guck dir den bitte mal an. Also erstmal hat der super viele Views, ich glaube sogar fünfstellig mittlerweile. Und auch die Art des Videos ist einfach sehr, sehr gut. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, das nächste Mal, wenn ich bei Sascha und Michelle bin, werde ich wieder irgendwie im guten alten Casey. Ich wollte sowieso mal immer meine Drohne mitbringen. Das gehört ja auch irgendwie dazu, ne? Wir haben noch nie.
Ja.
Ja, ne?
Könnt ihr nicht mal. Also ich habe es mir auch noch mal angeguckt und die Schnitte sind schön und du hast in jedem, nach jedem Cut hast du immer frische Images. Weißt du, die Kamera aufgestellt, einmal der vorbeifahrende Traffic und solche Sachen. Was du halt nicht siehst als Zuschauer, wie viel Arbeit das ist, irgendwie so einen 5-Sekunden-Schnitt zu machen. Ja. Ne? Da musst du da ewig warten, darüber laufen, das aufbauen, 10 Versuche machen.
Das ist das Ding, aber kann man ja machen, ne? Also wir haben ja letztes Mal, haben wir irgendwie so geisteskrank versucht, jeden Tag ein Video rauszubringen. Und natürlich bei unserem Zeitplan, den wir immer durchgezogen haben, leidet die Qualität der Videos dann natürlich ein bisschen drunter. Das war eher so wirklich so Vlog-Style, so einfach so alles mitgefilmt. Aber ich glaube, es ist für alle besser, glaube ich, dass wir beim nächsten Mal, weil wir ja auch nicht mehr jeden Tag was zu zeigen haben, weil wir ja gefühlt alles gemacht haben, was man in Orlando machen kann, dass wir einfach lieber 2 Videos machen dann in dieser Woche und die sind aber dann auch vernünftig und aufwendig geschnitten. Das ist zumindest mein Plan.
Ja. Hast du gesehen, wenn man mal 5 Minuten plant, ne, also oder 2 Tage, wie viel besser dann das alles wird. Ich erinnere mich an das Kochvideo, wo wir auch ein bisschen mehr Planung reingetan hatten. Auch wenn es ein reines
Diese geile Miso-Suppe, ne, die wir gemacht haben, oder? Oder was meinst du? Ach nee, nach dem WoW-Kochbuch.
Ihr habt doch für mich gekocht.
Stimmt.
Ihr habt doch sogar toll die Eier,
Kräutergebackenes Ei oder was.
Oh, das war aber auch lecker. Alter Schwede, wenn ich daran denke, läuft mir das Wasser im Mund zusammen.
Das war richtig.
Da haben wir nach dem WoW-Kochbuch. Ihr Lieben, ihr müsst euch mal, wenn ihr Langeweile habt, ne, schaut euch mal die ganzen, in Anführungsstrichen, alten USA-Vlogs an. als ich Sascha und Michelle besucht habe. Die sind alle echt schön. Wir haben auch immer versucht, irgendwas Geiles einfallen zu lassen. Von irgendwie, wir bauen unsere eigenen Funko Pops über, wir malen Miniaturfiguren an und natürlich auch ständig, okay, wir haben ja alle Events mitgenommen, vom Raptor Park über diese Kletterpark, das weiß ich noch, diese geile Abfahrt mit der GoPro auf dem Kopf. Wir haben wirklich so viel geile Sachen gemacht. Also, als ich noch, das ist mir übrigens bis heute noch peinlich, als ich da oben hing und von dem Parkwächter da runtergegangen. Ey, das war echt krass, ey. Ich weiß auch nicht, dass ich da nicht irgendwie mich einfach rübergezogen habe, was mich da geritten hat, weiß ich bis heute nicht. Und es hat echt Spaß gemacht bis dahin. Ich weiß auch nicht. Ich hing da irgendwie so ein nasser Sack und dachte irgendwie so, ja, irgendwie komme ich jetzt hier allein nicht mehr raus aus der Nummer.
Das war mit echt großer peinlich. Emergency-Aktion und die Retter mussten kommen, dich aus dem Baum ziehen.
Das ist mir heute noch peinlich, Sascha, ehrlich. Das war so eine peinliche Nummer. Und bis dahin war das voll geil.
Es ist auf Video für immer jetzt, das ist das Tolle.
Ja.
Und das habe ich erst wieder geguckt.
Ihr habt euch auch kaputt gelacht und das auch zu Recht. So bis dahin so irgendwie so männlich, jede Herausforderung irgendwie über den riesigen Ding. Das war übrigens geil. Das war eine der coolsten Aktionen, über diesen langen Krokodilsee da irgendwie rüber zu heizen mit Vollgas.
Dieser Turm war auch so hoch. Weißt du das noch? Da habe ich immer ein bisschen Pipi in der Hose gehabt, weil das ist ja richtig, richtig hoch und es wackelt
ich
dann
mir
so
ein bisschen. Man hat ja richtig Geschwindigkeit, wenn man über diesen See gedingst ist. Und ich habe mir da am Ende so ein bisschen die Finger geklemmt. Das weiß ich auch noch. Typischer Krömer wieder. Aber das, wir haben ja noch die GoPro-Fahrt davon. Das war mega. Also es war wirklich coole Erinnerung irgendwie.
Wir benutzen das Video übrigens mit unseren anderen Gästen, wenn die hier sind, um ihnen die zu überzeugen, dass wir uns in diesen Kletterpark gehen. Als Werbevideo sozusagen.
Dann müsst ihr aber den Teil, als ich da aus dem Baum geschnitten wäre, rausnehmen. Geil war auch, als wir bei Wonder waren. Als wir bei Warner waren irgendwie, ich weiß, für Sascha haben wir schon letztes Mal festgestellt, war das nix, aber als Potter-Fan, diese Potter-Gasse und so, oder da war ja alles nachgebaut irgendwie, da war ja auch noch irgendwie so Simpsons und so, also diese ganze Simpsons-Springfield, das war, also ich fand das mega, aber die Preise natürlich eine Unverschämtheit, ne, was haben wir da bezahlt, $170?
Ja, es ist krass geworden, richtig krass.
Wahrscheinlich noch also teurer jetzt, oder?
Es ist cool, aber es ist so teuer geworden, dass es eigentlich keinen Spaß mehr macht. Du gehst halt mit drei Leuten hin und dann bist du irgendwie $600-700 los. Das geht halt nicht für einen normalen Menschen. Also selbst wenn ich das Geld so locker hätte für einen Tag, ich weiß es nicht.
Für euch ist halt auch scheiße, weil ihr das schon 100 Mal gesehen habt und dann quasi dankenswerterweise mit mir dahingegangen seid, aber ihr müsst jetzt den Eintritt trotzdem bezahlen, ne? Das ist halt das Problem.
Also, was du als Local machst, du holst dir so einen Jahrespass und dann gehst du halt so oft du willst und der ist günstiger und damit balancest du es dann wieder aus. Aber die Single-Day-Preise sind halt wirklich leider sehr, sehr hoch geworden.
Ja, Touristen abfarmen, ne? Habt ihr nicht sogar eine Sache in dem Disney-Park, den ihr habt, dieses, wie heißt das, wo der Millennium Falcon steht, dieser Star-Wars-Bereich, der da neu aufgebaut wurde?
Ja,
habt ihr den schon gesehen?
Da war ich noch nicht, es soll aber gar nicht schlecht sein.
Ja, glaube ich auch, hätte ich Bock drauf.
Ich habe auch nur Gutes drüber gehört, nur Gutes.
Jetzt natürlich die wichtigste Frage des Tages, nachdem wir zusammen so ein bisschen in den guten alten Zeiten geschwelgt sind. Wie läuft's für meine Popgames? Das fragt sich, also, ne, die BlizzCon ist ja abgesagt. Gibt es dieses Jahr eine Metal Popcon? Das ist doch die Frage.
Ne? Ja, aber du kommst ja nicht. Bei uns im Wohnzimmer, ja.
Ja, es ist das alte Lied. Ihr müsst Geld verdienen und macht viele Auftragsarbeiten. Zumindest, ich spoiler jetzt mal, ich weiß nicht, ob ich das darf. Das heißt, ihr kommt nicht so richtig dazu, eigenen Shit zu machen.
Doch, nicht ganz Vollzeit, aber eigentlich ist es, also ich kann es nicht klagen, ne? Geld ist ja dann doch mal nicht ganz unwichtig. Also ich arbeite ja nicht Vollzeit jetzt am neuen Spiel. Mika arbeitet auch woanders dran. Aber wir machen Progress. Ich habe dir ja schon 1-2 Screenshots geschickt, ne?
Ja.
Langsam und wir tuckern vor uns hin.
Ja, also diese Pause, die ich jetzt extra hier entstehen lassen, ist natürlich gewollt. Also mehr habt ihr wirklich nicht zu erzählen. Das ist ja.
Nee, ich würde gerne mehr zeigen, aber es ist noch nicht zeigwürdig. Deswegen will ich noch nicht zu viel erzählen. Man ändert ja immer noch doch viel und
ist ja schon fast wie bei Blizzard bei euch. Geht ja überhaupt nicht voran, ne? Mein Gott.
Ja, man möchte immer ganz früh gerne alles
anfangen. Aber es wird kein Mobile-Game mehr sein. Du hast ja hier in dem Podcast auch schon diverse Male angeteasert, dass du da so einen Waschzwang hast und dass die Mobile-Szene so schmutzig ist. Das heißt, das neue Game von euch, darf ich das sagen, wird ein PC-Game?
Ja, genau. Ich habe ein bisschen Mobile-PTSD.
Ich auch.
Der ist halt, ja, hab ich ja schon 100 Mal erzählt, Mobile ist schmutzig. Weißt du, wenn du Game-Developer bist und dann in Mobile endest, das ist so wie
als ganz unten angekommen.
Als willst du Hollywood-Schauspielerin werden, aber dann machst du Pornos am Ende. So ungefähr ist das.
Okay, alles klar. Dann bist du ja der Pornodarsteller, Sascha.
Also Steam ist halt anders, ne? Du verkaufst das Spiel, ich werde gucken, dass wir es irgendwie so 10, 15 Dollar Preisbereich machen und du hast halt ehrlichere Verkäufe. Leute gucken sich das an, oh, gefällt mir, die kaufen sich das.
Okay, dann gibt's trotzdem schlechte Kritiken, weil es nicht umsonst war.
Ja, auf Steam aber nicht so sehr. Okay. Jemand, der das auf Steam kauft, auf dem PC, der steckt normalerweise ein bisschen mehr Zeit ran. Weißt du, das ist nicht jemand, der das Spiel installiert, weil er gerade auf dem Klo sitzt und zufällig eine Werbung dafür gesehen hat. Das ist schon eine andere Art von Spieler. Die haben auch ein bisschen mehr Geduld. Wenn es nach 10 Sekunden nicht gleich bunte Buttons gibt, dann schalten die nicht gleich ab. Also, und du musst vor allem nicht um die Monetarisierung und um die Werbung herum designen. Das ist ja beim Mobile Game, oh, wie machen wir das jetzt? Da muss man hier In-App-Purchases machen. Da muss man hier wieder eine Werbung zeigen, weil wenn du das nicht machst, verdienst du halt gar kein Geld. Also zero Geld wirklich. Und auf PC, hey, hier ist der Preis, 10 Dollar, 15 Dollar. Und danach kann ich das Gameplay einfach pacen, wie ich das
möchte. Aber du hast halt dadurch nicht die breite Masse, ne? Du hast nicht die breite Core-Masse wie bei den Mobile Games. Oder die Masse ist wahrscheinlich eher da, oder?
Ja, aber guck mal, Steam hat ja jetzt auch gerade irgendwie fast 30 Millionen Concurrent User, ne? Es ist nicht so, dass es da keine Spieler gibt. Aber das Problem auf beiden Plattformen ist ja Discoverability. Das heißt, dich muss man erstmal finden. Du kannst ja das geilste Spiel der Welt machen, das weiß ja keiner. Ich bin auch sicher, es gibt auf Steam irgendwo richtig geile Spiele, die wir beide mögen würden, wenn wir mal wüssten, dass die existieren.
Ja.
Ne?
Das mit dem Game Design ist schon einer der Hauptpunkte, würde ich sagen. Bei Mobile ist das grundsätzliche Herangehensweise die folgende. Du machst dein Spiel und machst es so, dass du etwa 10 Tage bis 2 Wochen richtig guten Progress machst.
Mika, du bist irgendwie wieder ein bisschen weiter weg vom Mikro, du bist wieder ein bisschen leiser.
Echt? Ich sitze direkt dran, hallo.
Okay, entschuldige. Erzähl weiter. Ist halt ein kleines bisschen leiser.
So ist perfekt. Besser? Ja, okay, pass auf. Okay, also das mit dem Design wollte ich nur noch mal sagen, ist wirklich einer der Hauptgründe. Beim Mobile Game Design machst du es grundsätzlich so, dass du die ersten 10 oder 2 Tage oder 2 Wochen den Spieler sehr viel Progress machen lässt. Sehr, sehr easy, dass er richtig schnell vorankommt. Und dann fängst du an, diesen Fortschritt zu blockieren, indem du dann deine In-App-Purchases und deine virtuellen Währungen einführst, weil zu diesem Zeitpunkt hast du nur noch die Spieler übrig, die bereits investiert haben, die haben ihre Zeit investiert, die sind vielleicht auch, wenn du Glück hast, schon vom Spiel so ein bisschen süchtig nachgeworden und dann kannst du anfangen, sie auszunehmen. Und deswegen hast du immer bei diesen größeren Spielen, dass du irgendwo zwischen der ersten und der zweiten Woche den Punkt erreichst, wo du nicht mehr weiterkommst und auf einmal wird dein Fortschritt super langsam, als ob du noch im Schneckentempo vorankommst, um dich dazu zu bringen, zu kaufen. Und das ist also durchaus Absicht. Und das ist die Standardherangehensweise bei all diesen Spielen. Und es ist halt ziemlich ätzend und ziemlich soul-crushing.
Ja, aber das habt ihr nicht so gemacht. Also die Spiele, die ich von euch gespielt habe, Galaxy Colonies oder wie es hieß, kenne ich schon den Titel nicht mehr, traurig, tut mir leid. Aber das war ja absolut fair, was ihr gemacht habt. Das war ja nicht.
Deswegen sind wir auch nicht gleich.
Ja. Ja, aber man muss ja auch noch ein Spiegel gucken können, oder?
Ja, ich erinnere mich noch, wir haben das ja laufen lassen bei Publishern, ne? Und die haben aber gesagt, ja, wir haben das jetzt laufen lassen, eure Zahlen sind nicht gut. Die rechnen das halt aus, das Spending, anhand von den Tests und haben dann gesagt, ja, der Spieler kann ja nicht mehr als 200 Dollar im Monat spenden. Wie soll denn das funktionieren? Wo du dir als Normaler denkst, 200 Dollar für ein Mobile Game im Monat, wie soll das denn funktionieren? Und für die ist das so die untere Einstiegshürde. Ne? Wenn du ein Spiel hast, wo die Leute nicht 1.000 Dollar jeden Monat ausgeben können, dann hast du nicht das Potential, die Whales zu bekommen. Und da kommst du halt in ein Territory, wo du dich echt fragst, warum machst du das eigentlich? Ne?
Ja. Ja, genau das, was Mika gerade beschrieben hat, hatte ich mit einem, also ich spiele momentan, bin so überspielt und ein bisschen Gaming-müde und ich daddel momentan so, ich gucke Serien und daddel dabei Mobile Games, das macht mir momentan echt Spaß. Und ich glaube, das Spiel habe ich sogar vorgestellt. Nee, also ich habe mal wieder so einen Hero Charge-Klon irgendwie gezockt. Man kennt das, ne? Charaktere und du musst sie ausbauen, Equip sammeln, die Kämpfe sind relativ einfach mit Ultimate, so, ne? Auch computergeneriert. Und du kommst halt nicht mehr voran. Also ab einem gewissen Level musst du die quasi aufs nächste, ja, den nächsten Stern bringen. Du musst sie also upgraden quasi, die Charaktere. Und dafür brauchst du halt irgendwie eine Währung und die, beziehungsweise brauchst du so Marken von den Helden. Und die musst du halt so beschwören und sammeln. Das ist so aufwendig. Und es war genau so, ne? Hat Spaß gemacht, kam es geil voran irgendwie. Was ja auch so ein Spiel ausmacht. Das heißt, Charakterentwicklung, immer geile Fähigkeiten, so schön, macht Bock. Und dann kommst du an so eine Wand irgendwie, wo du halt diese Marken brauchst, um überhaupt weiterspielen zu können und in der Kampagne weiterzukommen. Mhm. Und dann ist Schluss irgendwie. Und ich habe das einfach deinstalliert, weil ich ja zum Glück ein bisschen erfahren bin und einfach weiß, irgendwie, okay, jetzt geht's nicht mehr weiter, ich habe jetzt keinen Bock, hier irgendwie groß Geld reinzustecken. Also so 99 Cent Angebote finde ich immer fair, die zu machen für die Publisher, aber dann irgendwie, dass du gar nicht mehr vorankommst, wenn du jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, 50 oder 100 Euro da reinsteckst, das ist mir dann nicht wert, dann deinstalliere ich das, Punkt, so. Aber das machen wahrscheinlich viele dann nicht so.
Das machen schon viele so. Es gibt die ganzen Spielergruppen, die du einsortiert wirst. Es gibt die Leute, die niemals was ausgeben würden, weil für die eine virtuelle Währung zu kaufen gegen das Prinzip geht. Kein Problem, $60 für ein Vollpreisspiel hinzulegen, aber wie irgendwie $10 jede zwei Wochen für 100 Diamanten? Auf keinen Fall. Dann hast du die Leute, die ab und an diese kleineren Angebote annehmen. Dann hast du Leute, die kaufen keine Währung, aber sie kaufen DLC. Dann hast du Leute, die immer nur Werbung gucken und dann hast du halt die Leute, die spenden. Und auch das steckt eine Psychologie hinter. Es gibt zum Beispiel das bekannte Wissen, wenn du die Leute bringst, einmal in deinem Geld auszugeben. Und selbst wenn es nur das 99 Cent Einsteigerpaket ist, haben die eine 50% höhere Chance, dass sie noch ein zweites Mal was kaufen, weil der Damm schon gebrochen ist. Also ballerst du die so lange zu mit günstigen Angeboten, bis sie einmal Ja sagen. Einfach nur, um die Chancen zu erhöhen. Aber was du wirklich möchtest, sind die großen Whales, die aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehen kann, die Psychologie nicht verstehen kann, die wirklich $1,000 im Monat dafür ausgeben, ob sie das Geld nun haben oder nicht. Und darauf basiert die Monetarisierung. Und wie du sagst, als Developer kommt der Punkt irgendwann, wo du entweder einfach keinen Erfolg hast finanziell oder du kannst dir nicht mehr in den Spiegel gucken, weil du deine Games so designen musst.
Mhm. Ja, bei Galactic Colonies fand ich das so fair, ne? Da konntest du halt dann irgendwie mal so ein Skin für dein Raumschiff kaufen, aber du hattest halt nicht diese Wand, gegen die du läufst, und es war halt nie, dass du das Gefühl hast, ich komme nicht voran, wenn ich jetzt hier kein Geld ausgebe. Also das war so fair, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das dann irgendwie auf Dauer dann zumindest von den Publishern kritisch gesehen wird, ne?
Mhm. Was anderes, was du gesagt hast, hat total gerade mit mir resoniert. Du sagst, du sitzt auf der Couch, guckst eine Serie und spielst bei Mobile Games. Ich frage mich, wie viele Leute das machen. Das habe ich schon so oft gehört.
Ja, das ist so entspannend, weißt du, weil ich habe gestern irgendwie, jetzt habe ich gesehen, geil, eventuell reden wir gleich vielleicht noch drüber, neues WoW-Add-on geleakt, irgendwie Dragon Isle. Und habe ich gedacht, okay, klingt alles ganz nett, zockst mal wieder, guckst mal wieder in WoW rein, eingeloggt, Main-Charakter angeguckt, okay, was kannst du jetzt machen? Okay, fliegst mal irgendwie zu deinem Covenant. Ja, gibt's keine neuen Quests, ja, so grind, hast du auch keinen Bock, okay, wieder ausgelockt, so. Das heißt, so, das, was ich jetzt über Jahre gespielt, dasselbe habe ich übrigens mit Diablo 2 gemacht, irgendwie, so, und dann irgendwie macht alles keinen Spaß mehr, so. Und dann aber, ja, ich bin momentan so auf Serien, so, und manche Serien, da musst du nicht hundertprozentig immer gucken, sondern kannst sie einfach berieseln lassen, so. Und das ist momentan so, dass mir das meisten Spaß macht, weil ich irgendwie jetzt mit Schule und Zeugnis auch einfach super gestresst bin und auch über Weihnachten nur die Beine hochgelegt habe, erstmal so körperlich wieder so auftanken. Und das geht einfach am besten, wenn du auf dem Sofa liegst, eine Serie guckst und nebenbei einfach so ein bisschen daddelst. Und diese Spiele sind jetzt auch nicht so irgendwie, dass du nonstop immer aufpassen musst. Das sind ja meistens so Strategiespiele und so. Und das passt einfach super gut zusammen, finde ich.
Also als Designer ist das natürlich der Albtraum, dass deine Leute deine Spiele spielen so nebenbei mit halber Aufmerksamkeit als Beschäftigung. Das willst du als Designer ja eigentlich nicht.
Ist das so? Kommt das ja, Spiel an, ne? Es gibt da Spiele, die du, gerade diese Idle Games, die spiele ich momentan, macht mir total Spaß. Ich habe gestern wieder irgendwas Neues angefangen, ist super interessant, ist was ganz anderes.
Ja, aber als Creator, wenn ich jetzt sage, ah ja, ich höre deinen Podcast, Steve, warum denn? Naja, ich habe meine Waschmaschine so laut, ich mache das immer anders, ich
die Waschmaschine nicht. Ja, aber du, ganz ehrlich, weißt du, wie oft ich das in meinem Leben schon gehört habe? Gerade Alimania-mäßig, ne? Weißt du, wie viele Leute aus meiner Community, so wie ich das damals auch gemacht habe, Benjamin Blümchen zum Einschlafen gehört haben? Irgendwie, weil, aus was für Gründen für immer es einfach gut tut, so eine nette Erzählerstimme zu hören, die einen dann so ins Schlaf führt.
Und weil beim Einschlafen hast du ja vollen Fokus da drauf.
Naja, also das Ding ist, ich fand es immer gut. Ich weiß nicht, wie das irgendwie psychologisch oder wie das abläuft, aber wenn du nichts verfolgst, so, dann denkst du an andere Dinge und denkst aktiver. Es geht mir immer so. Und manchmal ist es so, dass wenn ich irgendwie merke, ich kann nicht schlafen, weil ich so viele Probleme habe oder irgendwas im Kopf habe, dann mache ich, keine Ahnung, lasse ich irgendwie auf The Zone irgendwie, was weiß ich, Wrestling laufen oder so und guck das so halb. Und dadurch ist dann meine Aufmerksamkeit da und dann döse ich halt so weg. Und also ich habe meine ganze Kindheit Benjamin Blümchen zum Einschlafen gehört, das hat immer funktioniert, super. Ist natürlich auch nicht geil, wenn du ein Hörspiel machst, nur so wie ich Alimania, und die Leute sagen, ey, ich habe meine halbe Kindheit das zum Einschlafen verwendet. Auf der einen Seite ist es schön, auf der anderen Seite denkst du auch so, ja super, irgendwie, du weißt ja bis heute nicht, wie das ausgegangen ist.
Ja, wobei zum Einschlafen Also ich höre nachts zum Beispiel, mache ich mir Audiobook an, auf Audible.
Ja, aber das ist genau das, was ich sage. Ja.
Das ist Benjamin Blümchen, aber dann habe ich ja meine volle Aufmerksamkeit. Mika macht das ja auch, wenn sie Serien guckt, die macht irgendwelche anderen Sachen dabei, das kann ich ja gar nicht. Ne?
Kommt auf die Serie an. Also bei Boba Fett gucke ich auch nichts anderes, aber wenn ich irgendwie so eine 0815-Serie gucke, also jetzt mal, können wir nachher drüber reden, ich habe Eternals mir am Wochenende angeguckt, das kannst du so easy nebenbei zocken, ist gar kein Problem, verpasst nichts, kriegst alles mit, kein Problem.
Ja, liegt aber auch eher am Movie dann wahrscheinlich, oder?
Ein bisschen, ja.
Das stimmt aber wirklich, was der Steve sagt, das liegt in der Serie. Je nachdem, was ich gucke bei bestimmten Sachen, oder wenn ich das schon kenne, ich gucke auch gerne Sachen mehrfach, kann ich wunderbar nebenbei was machen. Aber wenn das was ist, was mich wirklich interessiert, würde ich im Leben nichts nebenbei machen.
Ja, aber also das passt ja, ne? Du guckst, also ich meine, ich habe alle geilen Serien durch. Boba Fett gibt's nur eine Folge pro Woche. Das heißt, ich gucke jetzt so Serien, wo ich immer mal reingucken wollte irgendwie, oder die ich zu Ende gucken wollte, sowas. Und mit dem Spiel ist es auch so, ne? Gerade diese Strategiespiele, die ich spiele, da musst du nicht, da spielst du ja nicht selber, sondern es ist ja mehr so ein Strategie-Management-Ding. Da musst du nicht die ganze Zeit drauf gucken und wenn du mal wegguckst, bist du tot, weißt du? Das ist halt, hängt ein bisschen mit dem Genre zusammen und das passt zusammen super. Tja, und wir Männer sind ja auch Multitasker, darf ich nochmal hinzufügen.
Also ich nicht.
Okay. Ja.
Ich auch nicht.
Ja, ich auch nicht eigentlich. Aber das geht ganz gut in diesem Fall. Gut. Mich würde mal interessieren, Sascha teast das ja immer so ein bisschen an, aber meistens kommt dann irgendwie ein langer Monolog von Enclase, der das irgendwie auf Fox immer verfolgt und dann das so ergänzt. So, mich würde mal interessieren, wie die Situation, ich frage immer wieder danach, wie die Situation in den USA ist aktuell irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass mit beiden, also weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, ist jetzt die Frage an euch, ist es so ein bisschen mit unserer Ampelregierung irgendwie. Also subjektiv von der Ferne haben die USA so ein bisschen unter Trump gelitten irgendwie. Zumindest ist das der Eindruck, der so im Ausland entsteht. Irgendwie so Spaltung der Gesellschaft ein bisschen. So war jetzt so meine Ferndiagnose. Und unter Biden sollte dann alles besser werden irgendwie. Wie gesagt, es gibt Parallelen dazu zu uns irgendwie. Viele haben gesagt, die Merkel-Regierung hat keine gute Arbeit geleistet, gerade im IT-Bereich nicht. Und jetzt mit unserer neuen Regierung, mit der Ampel, irgendwie wird alles besser. Und hat sich gefühlt auch nichts verändert. Im Gegenteil, es hagelt jetzt auch schon Kritik bei uns. Und deshalb wollte ich
einfach. Ihr habt jetzt fertig
Kanzler. Genau, decided, genau. Wir haben jetzt eine Regierung aus SPD, den Grünen und der FDP bei uns. Und wir haben einen roten Bundeskanzler, Olaf Scholz. SPD ist unser neuer Bundeskanzler. Und gefühlt hat sich noch nicht so viel verändert. Und diese Euphorie, die man jetzt hatte, wo man gesagt hat, ja, wir haben so viele junge, neue, hungrige Abgeordnete im Bundestag. Aber vielleicht ist es auch noch zu früh. Aber so der erste Eindruck jetzt nach, was weiß ich, 1, 2, 3 Monaten ist so, geht so. Ne? Also ist irgendwie, ja. Wie ist bei euch? Wie ist bei euch mit Biden? Würde mich mal interessieren.
Naja, also er ist nicht umsonst der Präsident mit dem niedrigsten Approval-Rating irgendwie. Es ist nicht ganz sauber auseinanderzuzählen, weil wir halt immer noch in der Pandemic irgendwie sind und es pro Staat sehr unterschiedlich ist. Also bei uns in Florida ist es zum Beispiel ganz anders als in Kalifornien. Ne? Einige Staaten geht's schlecht, einigen Staaten geht's gut. Wir haben Glück, dass wir halt in Florida sind. Bis auf die ganzen Preisanstiege, vor denen kommen wir halt auch nicht weg. Es sind jetzt die Midterm-Elections, ich weiß gar nicht, nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Also diese es gibt ja zwischen den Hauptwahlen gibt es so Midterm-Elections. Und im Prinzip sind wir jetzt schon wieder langsam im Vorwahlkampf, was auch super anstrengend ist, weil es sich ja mal anfühlt, als geht's ja irgendwie 3 Jahre vor der Wahl schon wieder los, ne? Und jetzt fällt diese ganze Wahlkampfgeschichte schon wieder hoch, weil die Midterms halt kommen. Also
das ist aber auch bei euch komplizierter als bei uns, ne? Das ist, ich weiß nicht, ob das so typisch USA ist, aber bei uns wird halt einfach der Kanzlerkandidat irgendwann irgendwie ernannt. So, ne? Die einigen sich, die setzen sich zusammen und sagen, okay, Olaf Scholz ist jetzt Kanzlerkandidat der SPD. Bei euch ist ja dieses, wer wird Präsidentschaftskandidat bei den beiden großen Parteien, ist ja schon mal wieder irgendwie Germany's Next Topmodel Casting.
Ja, genau.
Das ist ja so umfangreich, irgendwie, du musst ja irgendwie innerhalb der Partei sogar durchsetzen. Und da wundert mich das auch nicht, dass das so früh losgeht. Das heißt, jetzt geht erstmal der Wahlkampf in den Parteien quasi, ne?
Ja, das Schlimme ist halt, die Politiker machen dann nicht mehr ihren Job so richtig, sondern sind nur noch die Hälfte der Zeit auf irgendwelchen Wahlkampfgeschichten und alles wird verwurstet im Hinblick auf die nächste Wahl, während die bitte einfach nur mal ihren Job machen sollen eigentlich, ne? Also das große Problem eigentlich momentan ist, dass viele Staaten halt immer noch, Bundesstaaten immer noch downgeschattet sind. Wie in Florida, was wir davon mitbekommen, ist halt diese krasse Migration, diese Domestic Migration von den anderen Staaten. Dadurch gehen die Preise bei uns halt so hoch. Ansonsten ist das Leben hier eigentlich völlig okay. Wir haben ja zum Glück relativ viel Autonomie als Staat, was ja auch gut ist, weil das Land halt einfach so groß ist. Ne? Also das darfst du nicht vergleichen mit Deutschland, was ja, ja mehr oder weniger ein Land ist, und du hast die Bundesländer, aber wir haben ja wirklich 50 Staaten und jeder Staat hat sehr viel Autonomie, einfach deswegen, weil das der, als sie damals dem Staatenbund beigetreten sind, auch die kleineren Staaten, haben sie halt nicht gesagt, hier komm, tritt uns doch einfach bei, ihr verliert dann alle eure Rechte mit euren 500.000 Einwohnern und wir entscheiden alles für euch. Da hätten die ja gesagt, nee, machen wir nicht. Deswegen haben halt die kleinen Staaten auch relativ viel Mitspracherecht, damit sie nicht overruled werden, ne? Weil du halt so unterschiedliche Regeln brauchst für Staaten wie, keine Ahnung, Nebraska, wo es nur Maisfelder gibt, und Alaska und Hawaii. Du kannst halt nicht Gesetze machen, die für alle gleich sind. Deswegen haben wir sehr viele unterschiedliche Staatengesetze. Und deswegen ist das auch mit den Politikern wählen und Präsidenten wählen und den ganzen Wahlmännern so oberflächlich kompliziert, weil du halt dafür sorgen musst, dass jeder Staat immer noch seine Autonomie so ein bisschen behält und nicht sein Mitspracherecht verliert. Sonst hättest du so kleine Staaten so wie Vermont oder sowas, die hätten ja quasi keine Voice mehr dann.
Weißt du? Findet ihr eigentlich das ganze US-Wahlsystem noch zeitgemäß? Oder sagt ihr, das ist irgendwie so eine nervige Tradition, irgendwie die man nie angepasst hat so richtig?
Nee, genau, das sage ich ja gerade. Du brauchst das ja, weil du sonst hast du ein Problem, dass die kleinen Staaten ihr Mitspracherecht verlieren. Du musst ja, wir haben ja zwei Senatoren pro Staat zum Beispiel, unabhängig von der Größe, und wir haben diese Wahlleute pro Staat. Ja. Wenn du jetzt das einfach machen würdest, du gehst nur nach Einwohnern. Keine Ahnung, das Land hat, was weiß ich, 300 Millionen Einwohner, und dann hast du aber die kleinsten Staaten, die irgendwie nur, sag mal, ein paar hunderttausend Einwohner haben, die haben ja verhältnismäßig wenig Mitspracherecht dann auf die Menge gerechnet. Und dadurch haben wir halt das Electoral College, sodass jeder Staat, auch wenn er Einwohner schwach ist, trotzdem noch ein Mitspracherecht hat. Und wenn du das abschaffst, dann hast du halt kleinere Staaten, die komplett überrollt werden, weißt du?
Mhm. Aber also, ist halt schon schwierig nachzuvollziehen. War das nicht bei der Trump-Wahl so, dass, ich weiß gar nicht, welche Wahl, dass als Trump Präsident wurde, Hillary eigentlich, wenn man sich die kompletten Einwohner in den USA anguckt, eigentlich mehr Stimmen hatte als Trump? War das nicht sogar so?
Ja, es ist der Popular Vote, das genau. Meine ich ja gerade. Ja, das ist die eigentliche Menge der Leute.
Aber wäre das nicht gerechter?
Nee, das sage ich ja gerade. Muss dir vorstellen, du wohnst in einem Haus, in einem Mehrparteienhaus, wo es ein paar Apartments gibt, und du wohnst irgendwo in einer Wohnung unten. Es gibt irgendwie, keine Ahnung, zwei Wohnungen oder vier Wohnungen, und über dir wohnt eine Familie mit drei Kindern. Das heißt, die haben immer fünf Stimmen, du hast nur eine Stimme. Das heißt, nichts, was du machst ever, könnte jemals gleich gewertet werden wie diese eine Familie, die oben zusammen wohnt. Das heißt, die können entscheiden, ob ein Parkplatz gebaut wird oder ein Spielplatz. Und deine eine Stimme ist komplett wertlos, weil du immer 100% overruled wirst.
Verstehe, okay.
Das heißt, du musst dir vorstellen, jede Partei in jedem Apartment kriegt eine Stimme zum Mitwählen, damit es fair bleibt.
Und du meinst, es ist wirklich aufgrund der unterschiedlichen, was weiß ich, also der verschiedenen Staaten halt auch so geregelt sein muss. Also, ne, dass irgendwie.
Ja, guck mal, du hast New York zum Beispiel mit seinen Kanälen. Wie hat New York 25 Millionen oder Kalifornien, diese super hochdicht besiedelten Megacities eigentlich fast schon, weil die ja so riesengroß geworden sind. Und was die Leute in New York zum Beispiel wählen, die können mit ihren Millionen Stimmen, können die drei andere Staaten überstimmen, wenn es nur nach Stimmen geht. Und das hast du auch innerhalb von Staaten, zum Beispiel Kalifornien oder so, hast du das, dass die Probleme hatten, da ging es ums Wasser. Kalifornien hatte ein bisschen Wasserknappheit. Das, was da nach Popular Vote gemacht wird, dass die Cities halt entscheiden, was ging es um Wasserbegrenzung. Ne? Und die Leute in den Cities wollen halt ihren Rasen sprengen irgendwie. Deswegen haben sie entsprechend gevotet. Während im Kalifornier-Umland außerhalb der Städte sind die ganzen Farmen, die komischen hier Grape Farms und was auch immer, und die haben komplett anderes Wasser-Requirement. Und die wurden komplett überstimmt von den Leuten in der City, weil die nur danach voten, hey, ich will ja meinen Rasen sprengen. Deswegen sollten wir die Wässerungszeiten so und so und so machen. Mhm. Während die mengenmäßig kleinere Menge an Leuten, die außen drum wohnt, im unbesiedelten Bereich von Kalifornien, komplett andere Requirements hat. Und das hast du ja auch auf großer Scale, dass du dann hast, du hast einen kleinen physikalischen Ort mit sehr vielen Leuten, sehr gebündelt, die natürlich so wählen, wie das, was für sie lokal wichtig ist. Was dann aber vielleicht nicht gut ist für den ganzen Rest des Landes. Deswegen musst du dafür sorgen, dass bei so einem Riesenland halt jeder seine Stimme behält. Sonst werden halt die Staaten unhappy.
Ja, und aber auf der einen Seite, in Deutschland gibt es ja auch viele verschiedene Bundesländer, und die haben natürlich auch andere. Wenn ich irgendwie mir Sachsen angucke, haben die wahrscheinlich andere Bedürfnisse als Norddeutschland. Und bei uns geht es ja auch irgendwie nach den Leuten, ne, und nicht nach den Bundesländern.
Ja, aber die Unterschiede sind nicht so krass. Du kannst generell sagen, ein Gesetz für Bayern funktioniert auch in, keine Ahnung, in Nordrhein-Westfalen. Aber wenn du zum Beispiel, ich sag mal, Nebraska vergleichst, wo nur Kornfelder im ganzen Staat und Nahrungsproduktion und Tierproduktion sind die größten Sachen, und die Distanzen sind viel, viel größer, die Besiedlung ist viel, viel weniger dicht. Das heißt, bestimmte Sachen wie Kosten für Transport oder Steuern für Vieh und Getreide oder sowas sind da enorm wichtig. Während, keine Ahnung, in Downtown LA interessiert sich keiner für dieselben Probleme, weil es komplett anders ist. Also du hast ja schon krass andere, weil es einfach teilweise, die sind so weit auseinander wie, man stell dir vor Europa.
Wollte ich gerade sagen, das wäre auch mein Beispiel gewesen, ne? Wenn wir jetzt für die Vereinigten Staaten von Europa wären, dann wäre Deutschland anders als Spanien, so, weißt du?
Genau, oder stell dir Finnland und, ist Finnland in
Island.
Der EU? Keine Ahnung, aber Island.
Ist ein gutes Beispiel. Ja,
zum Beispiel Island und Italien zum Beispiel, ne? Allein vom Klima her, von bestimmten anderen Sachen, es ist halt einfach sehr anders. Und historisch war es ja so, dass als sie den Staatenbund geformt haben, haben sie gesagt, hey, kleine Staaten, schließt euch doch uns an. Und die haben gesagt, nee, warum, dann geben wir doch alle unsere Rechte auf. Und es war eine Zusicherung, dass sie dem Staatenbund beitreten, unter dem, dass sie eben bestimmte Rechte behalten. Weil du würdest ja nicht in einen Bund beitreten, wo du alle deine Rechte abgibst und jemand anderen für dich bestimmen lässt.
Also ja, das ist eine von diesen Situationen, wo man intuitiv sagt, ja, ist doch logisch, die Mehrzahl der Stimmen sollte zählen. Intuitiv fühlt sich das richtig an. Aber das liegt nur daran, wenn du USA, also der Eindruck kommt nur dann auf, wenn du USA als ein Land ansiehst. Wenn du es mit EU vergleichst und sagst, ja, hier die kleineren Länder haben jetzt gar keine Stimmrechte mehr, weil sie haben ja nicht so viele Einwohner wie Frankreich und Deutschland, dann würde man überlegen, Moment, es ist aber irgendwie unfair. Das heißt, der erste Eindruck, das erste Gut-Feeling ist hier falsch. Die Popular Vote, die Anzahl der Stimmen gesamt auf die Bevölkerung ist nicht fair und fühlt sich nicht richtig an, wenn du wirklich hier in den USA sitzt.
Glaube ich.
Das ist von außen drauf geguckt, wo man USA als das eine große Land ansieht, verstehe ich, dass der Eindruck aufkommen kann. Da verstehe ich auch, dass Biden und Trump, die leiden, glaube ich, beide darunter, dass im Ausland natürlich, da kommen vielleicht 1% aller Nachrichten an. Viele von den Sachen, die gemacht haben, können ja gar nicht, das Ausland interessiert sich jetzt so sehr auch nicht für die innerpolitischen Vorgänge hier. Und ich glaube, dann ist es, vielleicht wird alles viel schlimmer dargestellt, als es ist, oder vielleicht wird alles besser dargestellt, als es ist. Ich weiß es natürlich nicht. Aber ich denke, dass das Bild wahrscheinlich für beide Politiker eher nicht unbedingt der Wahrheit entspricht.
Mhm. Aber für euch als Unternehmer war eigentlich Trump der bessere Präsident, oder?
Nicht nur als Unternehmer. Du hast halt Steuersenkung bekommen, Energieunabhängigkeit. Ja? Das heißt, die Gas Prices sind sehr runtergegangen. Bevor halt die Pandemie kam, ne? Es war die Wirtschaft auch relativ gut da. Und deswegen ist es jetzt natürlich auch kein fairer Vergleich. Was wäre ohne Pandemie gewesen, weißt du jetzt natürlich nicht, ne? Mhm. Ein Problem ist, dass bestimmte Staaten halt immer noch versuchen, irgendwie Lockdown zu machen. Und das hurtet halt sehr, sehr viel. Dadurch ist also einige Staaten haben gute Economy, einige Staaten sind mehr oder weniger komplett Shutdown. Und wir haben jetzt letztes Jahr, waren wir Florida weit Nummer eins, ich glaube mit 300.000 Leuten, der größte Staat mit Domestic Migration, also Leute, die innerhalb der USA Staaten verlassen haben, halt vor allem Kalifornien und New York, die beiden unlivable States, und nach Florida gekommen sind. Und was hier bei uns ganz krass ist, dass der Häusermarkt komplett, du kriegst keine Häuser mehr momentan, weil alles so voll ist. Die Leute ziehen aus den teuren Staaten hierher und preisen die lokalen Leute, die hier ein Haus kaufen wollen, aus dem Markt raus. Weil die kommen einfach rein mit ihren hohen Preisen und die kaufen sich hier in Florida ein Haus, weil das für die spottbillig ist. Weil in Kalifornien, wenn du da ein Haus kaufst, in LA irgendwo, bei einer Million aufwärts geht's ja los, weil das einfach so inflatete Preise sind da drüben. Und darunter leiden wir so ein bisschen, dass wir so viel Migration momentan haben von innerhalb der USA.
Okay, spannend.
Also es ist einerseits gut für die Businesses und die Jobs und sowas. Und jetzt vor allem mit Remote Work. Ne? Mit Remote Work kannst du ja durchaus mal umziehen und auch von woanders arbeiten. Ne? Du hast vorher dein High-Paid-Job in Kalifornien gehabt und ziehst jetzt nach Florida, kriegst ein gutes Gehalt, hast aber hier die niedrigen Cost of Living. Ne?
Das passiert sehr, sehr viel. Jetzt, wo die ganzen Leute in der Tech-Industrie mit ihren richtig guten Jobs nicht mehr in Kalifornien, in Silicon Valley leben müssen.
Aber wie lange? Ne? Meint ihr, das ist jetzt so ein Trend, der anhält? Also ja.
Ich glaube nicht mehr, dass das zurückgeht. Die Leute haben entdeckt, wie geil das ist, Remote Work, und die sagen no. Und es ist unter den Tech-Firmen ist ein Krieg ausgebrochen, um die Employees zu halten. Du wirst momentan in der Industrie zugeworfen mit Boni und Geld und Verträgen und Aktien und allem Möglichen, damit du auf jeden Fall nicht kündigst. Weil früher warst du ja gebunden daran, oh, ich habe hier mein Haus, meine Familie lebt hier, ich muss ja den Job behalten, ich kann ja jetzt nicht irgendwie hier umziehen, obwohl du vielleicht irgendwo anders einen guten Job bekommen hättest. Und jetzt machst du das remote und das ist gar kein Ding mehr, ne?
Ja, ganz ehrlich, die Vorstellung, also für mich persönlich, ne, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die ich nur per Videokonferenz sehe und kenne, ich persönlich fände das sehr schwierig, ehrlich gesagt. Ich würde mich da überhaupt nicht wohlfühlen.
Hat das Nachteile.
Das funktioniert, finde ich krass, ja.
Ja, aber was du dann schnell merkst, oh, ich habe keinen Commute mehr. Ne? Die ganze Zeit, die du morgens im Auto sitzt oder whatever, die sparst du halt. was sehr angenehm ist. Du hast weniger Fahrtkosten und du bist halt immer irgendwie zu Hause. Vieles ist günstiger dadurch. Du bist immer nah an deinem Kühlschrank dran oder was auch immer. Du kannst immer mal eine Pause machen. Es ist schon sehr komfortabel. Als Arbeitgeber, glaube ich,
ist es denn auch so effizient? Wollte ich gerade sagen. Ist es so effizient? Weil
nee, glaube ich nicht, weil du bist halt alleine und wenn du dann doch mal gerade einen Moment hast, wo du ein bisschen slackst oder faul bist, ist halt keiner da, der dir dann auf die Finger haut.
Genau.
Ne?
Gerade
das weiß nicht, da würde ich eine andere Meinung vertreten. Ich kann natürlich nur von mir selber ausgehen.
Ja.
Und da kann ich es nicht genau sagen. Aber ich würde behaupten, dass ich nicht eindeutig weniger effizient bin. Nachdem man sich daran gewöhnt hat, die Übergangsphase war definitiv da, weil du im Büro weniger Ablenkungen hast. Aber sobald du es geschafft hast, dir zu Hause einen Arbeitsplatz einzurichten, der frei von zu vielen Ablenkungen ist, kann ich für mich persönlich zumindest sagen, dass ich nicht weniger effizient bin. Denn auf der Arbeit habe ich deutlich mehr Zeit dann auch mal im Pausenraum verbracht und hast einen Kaffee getrunken. Ich habe mich eigentlich jeden Tag mindestens einmal irgendwie über 20 Minuten mit einem Kollegen hingesetzt und einfach nur gequatscht und Cappuccino getrunken. Da ist die Arcade Machine gewesen, wo wir uns regelmäßig um den Highscore gestritten haben. Wir haben DVD. Ich weiß, dass das jetzt nicht die Erfahrung von jedermann ist, aber das ist schon stellvertretend für in der Softwareindustrie und in der Spielindustrie speziell. Und das ist natürlich jetzt weg. Ich möchte aber auch sagen, dass die Firmen durchaus wissen, dass diese soziale Komponente wichtig ist. Und ich habe es in 2 oder 3 verschiedenen Firmen jetzt gesehen, wo ich Kontakt hatte, die versuchen, der Isolierung und dieser Vereinsamung zu Hause entgegenzuwirken, indem sie dann virtuelle Events machen. Von virtuellen Weihnachtsfeiern bis hin zu virtuell, wir haben jetzt jemanden angeheuert, der bringt euch ein bisschen Malen bei. Oder wir machen einmal die Woche über Videokonferenz Yoga zusammen. Solche Sachen muss man nicht dran teilnehmen.
Ja.
Aber es gibt's. Und ich weiß nicht, zurück zur eigentlichen Frage. Ich glaube, die Effizienz, wenn du dich daran gewöhnt hast, ist schon da. Meine größere Sorge sind die Juniors, die du neu anstellst, die noch keine Berufserfahrung haben und die sehr davon profitieren würden, physikalisch neben jemandem zu sitzen, der ihnen Sachen beibringen kann. Das ist halt dann doch nicht das Gleiche, wenn du nur über Zoom in Videokonferenz bist.
Verstehe, spannend. Also ich könnte mir das nicht vorstellen, dauerhaft so zu arbeiten, ehrlich gesagt.
Ich glaube, wenn du es ausprobieren würdest, würdest du die Vorteile sehr schnell zu schätzen wissen. Ein anderes
Problem. Ich hab's ja, also nur als Lehrer, wir waren ja auch im Lockdown und haben dann irgendwie Unterricht per Videokonferenz gemacht, ne? Und das war definitiv nicht so effizient,
als
ne?
In Bezug Lehrer auf. Kann ich mir das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ja, ja. Also in Bezug auf Sozialisation und dem Miteinander und, ne, auch meinem Schüler Nacken treten, wenn du nicht aufpasst, solche Sachen.
Ja, genau. Also eine Sache, und ich weiß nicht, wie relevant das wirklich ist, ist ja der Fakt, dass du normalerweise dein Significant Other, also deinen Partner, sehr oft auf der Arbeit kennenlernst. Und das ist ja komplett weg, diese Chance, wenn du nur zu Hause sitzt, dass du deine Frau oder deinen zukünftigen Mann auf der Arbeit kennenlernst, weil du bist ja wirklich isoliert. Und die einzige Chance jetzt noch irgendwie, wenn du wirklich noch in Bereichen bist, wo Hard Lockdown ist, du kannst ja keinen Partner mehr finden, was normalerweise auf der Arbeit passiert ist. Es geht jetzt nur noch über irgendwelche Online-Geschichten oder Seiten. Ich frage mich, was das, wenn das jetzt länger geht, was das für Auswirkungen hat.
Ja, also in allen Bereichen ist das ja so, ne? Also auch Kinder, ne? Leo, mein kleiner Sohn, ist ja ein gutes Beispiel dafür, ne? Der irgendwie so ein Pandemiekind ist und dadurch auch wenig soziale Kontakte hatte, ne? Das ist halt für ihn auch schwierig, ne? Dann, also das ist, glaube ich, in allen Bereichen so. Nicht nur irgendwie, was so Partnerfindung angeht, sondern der Mensch braucht halt soziale Kontakte. Und ich kann mir auch, also mir ist das klar, was ihr sagt irgendwie. Und wenn man ein Profi ist wie ihr beide, dann ist das bestimmt effizient, da zu arbeiten. So was ähnliches sagt Daniel als IT-Entwickler auch aus dem Just Network-Team. Aber so als ganzes Konstrukt irgendwie, wie du schon gesagt hast, Mika, mit jungen, neuen Leuten, die ausgebildet werden müssen und so weiter, kann das auf Dauer, glaube ich, nicht funktionieren. Kann ich mir nicht vorstellen, das ganze System.
Es hat sogar noch den anderen Nebeneffekt, dass die Firmen, ich kann natürlich nur über den Tech-Bereich reden, die Firmen suchen jetzt deshalb verstärkt Leute mit Erfahrung, weil sie wissen, wie viel schwerer es auf einmal geworden ist, neue Leute anzutrainieren. Und das führt weiterhin dazu, dass es momentan, du wirst beworfen mit Geld und Aktien, wenn du jemand bist, der schon irgendwie seine 5 bis 10 Jahre Erfahrung hat und im Softwarebereich tätig ist. Freie Jobwahl. Freie Jobwahl, du kannst wohnen, wo du willst, kriegst das Geld wirklich mit dem Bagger rangefahren, so ungefähr.
Aber es ist wirklich genau so, dass man so weit wohnen kann. Was macht denn jemand, der in L.A. arbeitet irgendwie und in Florida wohnt, wenn es dann doch mal irgendwie ein Treffen gibt? Weil ab und zu treffen die sich ja schon, oder nicht? Fliegt dann einfach dahin, oder?
Ja, aber viele große Firmen haben eh ihre Teams nicht am selben Ort. Das heißt, selbst als du noch im Büro gearbeitet hast, war das sehr oft so, selbst bei Crytek damals war das noch so, dass du die Hälfte der Zeit halt in Calls warst mit den anderen Studios in anderen Ländern. Das heißt, das war eh schon so, dass die Hälfte der Zeit deine anderen Leute woanders saßen. Als wir Crysis gemacht haben damals, die Hälfte der Zeit haben wir mit der QA in LA geredet von EA. Die waren halt komplett am anderen Ende der Welt. Und das ist schon lange so, zumindest bei den Games oder in der Tech-Industrie.
Okay, vielleicht ist das einfach ein perfektes Beispiel dafür. Aber dann frage ich mich, warum Blizzard nichts geschissen kriegt, gefühlt irgendwie. Da scheint es ja nicht so effizient zu sein, was das Arbeiten angeht.
Da sind wir wieder bei unserem alten Lieblingsthema, ja, wo wir zu alten nörgelnden Männern werden.
Wird ja aber auch bei denen immer in den Mittelpunkt gestellt. Ja, irgendwie aufgrund von Homeoffice und so weiter kommen wir nicht mehr so gut voran. Ich habe jetzt von mehreren Leuten gehört, ja auch dem Jan Theissen, der hier in Bremen irgendwie mit Deutschlands größter Gaming-Entwickler ist, wo er auch sagt, ja, bei uns ist eigentlich alles wieder so wie vorher, auch was die Effizienz angeht. Ähnlich, was ihr auch berichtet irgendwie. Warum ist es bei Blizzard nicht so? Haben die zu viel mit ihrem Prozess zu tun?
Ohne spekulieren. Blizzard hat die Leute verloren, die guten. Sobald du bei einer Firma, gerade bei Spielenfirmen, Probleme hast, gehen die guten als allererstes weg. Das sind immer die ersten, die du verlierst. Und die kannst du nicht ersetzen. Du kannst nicht einen guten Software-Ingenieur ersetzen durch drei Abgänger von der Uni. Das funktioniert nicht, auch wenn du das noch so gerne hättest. Und wenn das Talent, die guten Leute erstmal weg sind, hast du nur noch den Namen. Und Blizzard hat sich selbst den Namen richtig kaputt gemacht. Momentan, ich kenne niemanden, der noch zu Blizzard gehen möchte. Vor 5, 6 Jahren war es, oh, Blizzard, wenn ich es dahin geschafft habe, dann habe ich es geschafft. Jetzt ist es so, lass mal woanders bewerben.
Ja, krass.
Und das ist der Grund. Diese ganzen Tech-Firmen, insbesondere die Spielefirmen, ja, die haben IPs, die Namen der Spiele, die Franchise-Namen, und sie haben ihren Ruf. Und alles andere, was sie wirklich oben hält, ist die Qualität ihrer Angestellten. Und das übersehen die oft. Und wenn die weg sind, dann wird das nächste Call of Duty scheiße. Egal, wie toll dieser Name ist, wenn dahinter die Leute nicht mehr stehen, die tatsächlich Talent haben.
Okay, damit hast du meine letzte Hoffnung auf Diablo 4 zerstört. Danke dafür, Michelle. Ja.
Ich bin super Diablo-Fan. Glaub mir, das tut niemandem mehr in der Seele mehr weh wie mir. Mhm. Aber ich würde da momentan nicht hingehen wollen und arbeiten wollen.
Krass. Ja. Meint ihr dann, dass die Zukunft, bei den neuen Firmen, die ganzen ehemaligen Blizzard-Entwickler jetzt gegründet haben, irgendwie von Mike Morhaime über, wie sie alle heißen, dass da was kommen kann? Oder dauert das dann einfach noch so lange, weil die alle gerade frisch gegründet sind und die auch erstmal Leute finden müssen, die die Spiele machen? Wie realistisch ist das, darauf zu hoffen?
Ist das denn so frisch? Ich weiß ja nicht, wir haben jetzt schon seit fast einem Jahr, es ist ja angekündigt, dass die Ersten da ihr Dings gestartet haben. Also ich habe bisher noch keine Projektankündigung gehört, oder?
Ich weiß schon nicht mal mehr, wie Mike Morhaimes Firma heißt, irgendwie. Aber das war doch auch bei, wie hieß er? Das war auch so ein großer, Torchlight hießen die, glaube ich. Scheiße, ich weiß nicht mehr. Wie heißt der denn nochmal? Das war auch ein ganz großer und bekannter Name bei Blizzard, der irgendwie mit WoW auch ganz viel gemacht hat. Und der ist relativ früh rausgegangen und hat auch seine, wie hieß das denn nochmal?
Meinst du aber nicht Bill Roper, oder?
Nee, ich meine nicht Bill Roper. Wie hieß es denn nochmal? Torchlight? Nee, Torch irgendwas. Scheiße, Mann. Ich und Namen.
Also an sich ist es aber nicht unbedingt schlecht.
Und also der ist, keine Ahnung, der war schon 2014, als ich 2014 bei der BlizzCon war, war er noch da, weil er da viele Freunde hatte und so. Und das war auch, ich habe es ja aus der Ferne beobachtet, war alles sehr freundschaftlich. Aber da hatte er schon seine Firma gegründet und der war wirklich bei Blizzard eine große Nummer. Da ist bis heute kein Spiel released worden. Das ist also 8 Jahre her.
Ja, who knows, ne? Ich war übrigens, ich war auf der letzten guten BlizzCon mit, wo Mike Morhaime noch da war. Danach ist er gegangen irgendwie. Das war das letzte gute Jahr, glaube ich. Danach ging es ja nur noch bergab.
Wie heißt denn nochmal die Firma von Mike Morhaime, die er jetzt neu gegründet hat? Dreamhaven, genau. Da, keine Ahnung. Ich glaube, das ist naiv zu glauben, dass da in nächster Zeit was kommt, oder?
Ah, der hat aber richtig viel Geld. Kontakte. Und kannst auch glauben, dass dem die Türen offen stehen, wenn er irgendwas pitchen möchte.
Wollte gerade sagen, dem hörst du zu, der kriegt das Geld. Und von der Logik her, wenn der jetzt Angestellte sucht, dann überlegen sich die auch so, ich kann zu Blizzard gehen, wo ich momentan nur schlechte News gehört habe. Ich meine, von den ganzen Skandalen bis hin zu, wir outsourcen unser Diablo Mobile Game nach China und andere Sachen. Und dann sehe ich hier so einen Namen wie Mike Morhaime und neue Firma gegründet. Schon, ich glaube, ich habe eine von den Recruitment-E-Mails gesehen und da stand drin zusammen, er ist mit mehreren anderen guten Leuten gegangen.
Ja,
eben. So, wo würdest du arbeiten wollen? Auf dem sinkenden Schiff oder auf dem möglicherweise nächsten großen Startup? Ich tippe, dass der gar nicht so Schwierigkeiten hat.
Vor allem, die sind auch alle vernetzt. Dieses Frost Giant-Ding, das ist irgendwie so eine Partnerfirma, sind irgendwie andere Leute von Blizzard. Also, das ist so ein, das könnte wirklich echt ein gutes Ding sein. Das ist echt meine Hoffnung, ne?
Aber ich gucke mir das gerade an, das Dreamhaven. Hier sind mehrere Studios gelistet.
Ja, das meine ich.
Ist das eher so eine Art Publisher, die er macht?
Nee, also er hat Moonshot und Secret Doors sind zwei Studios, die er hat.
Ja.
Eine, ich weiß gar nicht mehr welches. Moonshot war, glaube ich, das, wo die ganzen RTS-Leute sitzen, die ehemaligen Blizzard-Leute. Beim Draufklicken steht das dabei, weiß ich nicht. Und dann hat er Frost Giant war das, glaube ich, die RTS-Leute. Also er hat da wirklich Connections. So, also in den.
Und der wird auch, also ich nehme mal an, dass dessen Bankkonto im 100-Millionen-Plus-Bereich ist. Das heißt, der kann wahrscheinlich erstmal eine ganze Menge selber bankrollen, bevor er wirklich zum Publisher gehen muss.
Aber ist der nicht auch schon jetzt schon Tencent mit drin? Ich glaube, der hat diese ganzen, oder Riot sogar? Sieht man auf der Page nicht. Also der hat ja super viele Investoren schon, habe ich irgendwo gelesen.
Ja, so jemand, weißt du, hey, ich habe gerade die biggest game company ever gebaut die letzten 10 Jahre. Wollt ihr in meine neuen Firma investieren? Ja, hier, ne? Take my money.
The Press, ja. Die Nachrichten, die man jetzt über ihn sieht mit Dreamhaven, die sind halt alle mindestens ein Jahr alt, ne? Aber gut, ey, was ist ein Jahr im Gaming-Development, ne? Also ich glaube, dass wir da in naher Zukunft nichts hören werden. Eh wie bei der anderen Firma. Warte mal, ich muss das mal eben eigentlich. Mich triggert das gerade, dass ich nicht. Warte mal, irgendwas mit Torch war das. Und ja, warte mal, Torch. Nicht Torchlight. Wie hieß der Typ denn nochmal? Der war auch eine riesige Nummer. Und der hat Blizzard relativ früh verlassen, um was Eigenes zu machen.
Also, der erste große war ja Bill Roper mit Hellgate oder das Ding
hieß. Ja,
das war ein totaler Flop. Mhm. Torchlight meine ich, aber hast du recht.
Nee, das hieß nicht Torch, das ist irgendwas mit Torch. Und das war, ach, keine Ahnung, großer Typ bei Blizzard.
Also, ihr meint Torchlight das Game?
Nee, die Firma hieß irgendwas mit Torch. Enklas wüsste das jetzt. Bin ich mir sicher. Es ist ja im Prinzip auch völlig wurscht. Es geht mir halt um den Entwickler. Und wie gesagt, ich habe den 2014 auf der BlizzCon gesehen.
Nee, du hast recht. Das waren Max Schäfer und Eric Schäfer, die Gründer von Blizzard North und die Creators of Diablo. Die haben Runic Games gegründet und die haben Torchlight gemacht. Also, ich weiß nicht, ob du die meintest, aber die
sind auf jeden Fall. Nee, die meinte ich nicht.
Aber dann die ebenfalls, ne?
Ja, ich meinte den anderen. Der war, glaube ich, Game Director bei WoW am Anfang und ist dann. Dann sein eigenes Projekt gemacht und der hat bis jetzt noch nichts rausgebracht. Nee, warte mal. Irgendwas mit Fire. Warte mal. Bonfire Games.
Die sind doch aber neu, oder?
Nee, die gibt's schon ewig. Und da ist nämlich genau der drin, den ich meine. Jetzt warte mal. Steht da About Us? Der ist da schon gar nicht mehr dabei. What the fuck? Ich guck grad irgendwie, wer da dabei ist. Weil da ist jetzt auch Josh Mosquera hingegangen, der Diablo 3 gerettet hat, ne? Der hat dann ja irgendwie das von Bill Roper übernommen und war ja Game Director bei Diablo 3. Und der ist nämlich da dann auch im Nachhinein hingegangen.
Und aber da ist ja dann nichts Großes bei rausgekommen,
Rob Pardo, da ist er. Ich. So. Und das Ding ist so früh gegründet worden schon, dass, wie gesagt, 2014 gab's das schon. Und der hat da wirklich auch super Leute, wie gesagt. Josh Mosquera hat Diablo 3 gerettet, ne? Der wurde Game Director, hat das Auktionshaus rausgenommen und hat das Spiel gerettet. So. Und da sind wirklich.
Die Garantie gibt's nicht, dass du erfolgreich bist.
Nee, aber das sind hochkarätige Namen. Und wie gesagt, Rob Pardo war eine riesige Nummer bei Blizzard und der hat sich super, also der war bei allem dabei, ne? Der war auch bei StarCraft dabei, der war bei Warcraft 3 dabei. Der war ein Riesentyp. Und jetzt hat er
Chief Creative Director war, lese ich gerade, Chief Creative Director.
Und dann hat der Bonfire gegründet, hat sich da so ein Stuff aufgebaut. Das ist, ich weiß gar nicht, wie lange es die schon gibt, aber die gibt es schon ewig. Und die haben noch nicht ein Spiel released. Nichts.
Ich sehe auch gerade, ich gucke mir gerade seinen Twitter an, ob er was gepostet hat. Der hat seit Ewigkeiten auf seinem Twitter nichts mehr gepostet. Das heißt, auch keine Updates mehr über das Game oder das Studio. Who knows, vielleicht haben die aufgegeben, verkauft, irgendwas.
Ich meine, das Team, das sind halt auch keine billigen Leute, die da arbeiten. Der hat super viel von Blizzard auch mitgenommen.
Also online lese ich, dass sie in 2019 angekündigt haben, dass sie jetzt an einem neuen Online-Multiplayer-Game arbeiten und dafür die Unity Engine benutzen.
2019?
Mitte 2019.
Aber ich weiß nicht, ich meine, es ist 2013 oder so gegründet worden. Also es ist ja, also daran sieht man mal, wie gesagt, ich glaube, die haben ein gutes Team, aber dann sieht man mal, wie lange es dauert, sowas überhaupt aufzubauen. Ne? Wenn die jetzt 2019 sagen, dass sie jetzt dran arbeiten, ne? Wir reden ja von mindestens 10 Jahren, bevor so ein neues Gaming-Studio dann, also in diesem Fall zumindest irgendwie, mal ein Spiel rausbringt.
Ich könnte mir vorstellen, vielleicht ist er erstmal gegangen und hat erstmal Investment gesucht. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob
es so glaubt.
Das heißt, er hat erstmal Investment aufgebaut. Dann hieß es, dass er sich mit ein paar Leuten zusammengetan hat und jeder durfte wohl Ideen pitchen. Hier steht, es gab über 40 individuelle Ideen, von denen sie dann 7 ausgewählt haben, die sie dann ein bisschen ausgearbeitet haben in Pitch-Decks. Das heißt,
aber das ist ja alles Game-Development, ne? Das ist ja dieser Prozess, der da auch dazugehört, oder nicht? Lang.
Ja, aber da musst du das Geld zu haben. Diese Art von Development, die können wir uns zum Beispiel nicht leisten. Wir können uns nicht leisten, 3
Aber wo hat er das Geld denn her, wenn der 10 Jahre kein Spiel released, ey? Das ist ja also, unfassbar. Du musst ja die ganzen Mitarbeiter bezahlen.
Ja, aber der war doch so früh bei Blizzard mit dabei, bevor sie big wurden. Das heißt, wenn du auch ein Minimum an Shares hast, an Stocks von der Company, und dann wird die Company so groß und Activision kauft die auf, hast du auf einmal 20 Millionen Dollar. Ne? Das geht ganz schnell.
Ja, Lead-Designer bei World of Warcraft, ne?
Ja, ich sage ja, war eine große Nummer. Aber es ist echt, ist spannend. Also das ist ja so ein Einblick, den man dann hat. Also nicht so einen direkten Einblick, aber irgendwie wie Game Development funktioniert und wie zeitintensiv das ist irgendwie und wie lange das dann gepitcht wird und gemacht wird, bevor man überhaupt anfängt, ne? So, und das ist so meine Angst bei Mike Morhaime und seiner Firma, dass das halt einfach, man hofft das ja, weil ihr auch völlig richtig gesagt habt, dass wir seit in Anführungsstrichen die guten Leute weg sind und man hofft ja irgendwie, dass da diese Lücke irgendwie gefüllt wird durch irgendwas irgendwie. Ich will ja nicht mein ganzes Game-Leben jetzt nur noch Call of Duties und Assassin's Creed zocken irgendwie.
Nee, ich vermute, dass wenn Blizzard tatsächlich, es ist vielleicht ein bisschen hart zu sagen, sie gehen unter. Die werden nicht komplett untergehen, aber die machen mehr oder minder Platz für jemand anderen. Großen. Und
Riot.
Ja, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Blizzard hatte einen Ruf, der war an einem Punkt, wo die konnten sagen, hey, wir machen ein neues Spiel. Keine Details geben und die Leute hätten Geld auf sie geworfen. Ich preordere schon mal das Game, was in 3 Jahren rauskommt.
Richtig.
Und ich wäre erste in Line gewesen. Jetzt mittlerweile, wenn die sagen, wir machen ein neues Spiel, würde ich mit sehr viel mehr Zurückhaltung dran gehen und sagen, ob das was wird, lass mal.
Wann haben sie noch in letzter Zeit, wann haben die mal, also alles, was sie jetzt gemacht haben, war entweder irgendwelche Remaster oder irgendwelche komischen Mods. Also diese Hearthstone-Scheiße da, irgendwie dieses Battlegrounds irgendwie. Früher hätten sie, das alte Blizzard hätte einfach gesagt, okay, das Auto-Battler-Genre ist ein großes Ding irgendwie. Aber der Hype geht schon wieder runter. Das heißt, wir machen das jetzt richtig irgendwie. Wir machen jetzt ein richtig geiles neues Game und revolutionieren das Genre. Und was haben sie gemacht jetzt? Irgendwie so ein Mod für Hearthstone draus gebastelt, der so einfach und billig ist. Also ja,
meine letzte gute Experience, Mika, weißt du noch, da haben wir angestanden beim GameStop, als das Diablo-Add-on rauskam, das Reaper of Souls.
Reaper of Souls, das war.
Da haben wir angestanden, nachts zum, weißt du noch, wo der Kopf sich vorgedrängt hat?
Mitternacht beim GameStop, ja.
Das war geil. Da war im GameStop eine lange Schlange für den Midnight Sale und dann kam doch der Cop angefahren und fuhr mit seinem Polizeiauto da auf dem Fußweg drauf, stieg aus und geht in der ganzen Schlange vorbei. Und wir dachten schon so, oh, was ist jetzt los? Und dann zieht er seinen Reservierungszettel raus, drängelt sich voll vor und holt sich seine Kopie ab.
Oh, Alter.
Wir dachten alle, der ist da, weil es irgendwo Probleme im Laden gab.
Und hat sich sein Game abgeholt. Hammer.
Und dann haben wir tatsächlich das durchgezockt, die Nacht durchgemacht und das ganze Chapter in einer Nacht durchgespielt. Weißt du noch?
Großartig.
Aber das ist auch die letzte.
Ja, was kam denn danach noch? Danach kam noch Overwatch irgendwie und dann,
Das haben sie
und diverse WoW-Addons. Ja, haben sie schon, ne? Aber also, es gibt jetzt diesen Leak für das neue WoW-Addon. Irgendwie, ich will nicht sagen, also viele spekulieren, dass das real ist. Das klingt auch ganz nett, ne? Also, ich habe ja auch gern Shadowlands gezockt, zumindest eine Zeit lang. Das war jetzt auch nicht scheiße. Auch wenn jetzt irgendwie gerade so ein toter Punkt ist. Aber, Azeroth wird jetzt geboren nach der ganzen Shadowlands Jailer Sache. Irgendwie ist jetzt ein eigenständiges Wesen, irgendwie auch so ein Drachenwesen. Und man reworkt jetzt Azeroth dann über so einen fortlaufenden Prozess und die neue spielbare Rasse ist halt irgendwie Black Dragons. So ähnlich wie mit den Worgens. Das heißt, du hast halt 2 Formen und so. Das klingt alles durchaus könnte so sein. Und gibt's auch viele Videos drüber, die auch spekulieren, dass das sehr realistisch klingt irgendwie. Klingt ganz gut.
Wie ist denn dieser Leak passiert überhaupt?
Also, es steht im MMO-Champion-Forum und keine Ahnung, wir hatten ja oft schon Leaks, wo wir gesagt haben, also als das erste Mal Shadowlands geleakt wurde, habe ich auch gesagt, die nennen das doch nicht ihr Addon nach irgendeiner Zone und es klang alles total unrealistisch. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass Blizzard diese Leaks selber verursacht, irgendwie damit man wieder über ihre Games geredet wird, so nach dem Motto, ne, WoW ist tot, so beleben wir es mal wieder, indem wir ein bisschen was raushauen. Also offiziell im MMO-Champion-Forum steht, a leak taken from a private game dev Discord last night. Der Typ, der es gepostet, ist auch schon gebannt, aber der Post ist noch da. Ist ganz komisch.
Hat jemand geplaudert?
Weiß ich nicht, es klingt auf jeden Fall nicht unrealistisch. Ja.
Ich habe gelesen, in den WoW-Daten, in den gepackten Daten, gibt es wohl ein paar Modelle, 3D-Modelle, wo die Fallnamen wohl irgendwie wohl so heißen, was Leute dann natürlich auch wahrscheinlich zum Spekulieren bringt.
Ja, es kann auch sein, dass es einfach, also die Leute sind ja auch sehr kreativ in sowas. Manche haben ja auch irgendwie Zeit dafür, sich dann irgendwie so ein Fake-WoW-Addon auszudenken. Kann natürlich immer so sein, aber also in der Vergangenheit war es oft so, dass Addons vorab gespoilert wurden. Und wer das jetzt war, ist immer schwierig zu sagen. Also Shadowlands war ja relativ, also vor der BlizzCon und vor der Announcement wusste man eigentlich schon alles drüber. Also von daher irgendwie ist halt die Frage, wer sowas macht dann, ne?
Oh. Ich weiß gar nicht, wie die Spielerzahlen eigentlich sind. Ich habe dem so wenig gefolgt in letzter Zeit.
Ich glaube, auf einen absoluten Nullpunkt spielt halt überhaupt keiner mehr. Die WoW spielen, spielen halt irgendwie noch Classic, Raiden irgendwie Illidan und den Black Temple, der jetzt rauskommt. Wenn ich irgendwas poste zu WoW in meinen Comments, ist immer, ja, Retail spielt kein Schwein mehr, hab ich keinen Bock drauf. Dann zeige ich noch Classic. Also es ist, glaube ich, ein toter Punkt aktuell in Retail. Total.
Ja, to be fair, dieses Spiel ist ja so alt mittlerweile. Es hat ja einen guten Run gehabt. Also es gibt ja nichts anderes, was so lange so.
Es hat ja immer noch einen guten Run. Also bei jedem Addon, ich guck bei jedem Addon rein. Ich habe unglaublich viel Spaß gehabt in Shadowlands beim Leveln. Ja, man, und wir haben sogar ein bisschen als Community geradet. Das hat echt Spaß gemacht. Es ist dann, ich hätte auch gern weiter geradet. Wir standen 3 Bosse vor Sylvanas in der Raid-Instanz und haben wir unsere Raids nicht mehr vollgekriegt, leider mit der Community. Also es hat echt Spaß gemacht. Für mich war es ein gutes Addon. Das Problem ist, Blizzard, ja, hält das seine eigenen Versprechen nicht, ne? Ich weiß nicht, wann sie es versprochen haben, aber sie haben ja irgendwann mal in einem der letzten Addons gesagt, ja, wir versprechen jetzt, dass irgendwie die Zeit zwischen den Contents in Zukunft nicht mehr so groß sein wird. Wir machen lieber kleinere Patche und dafür irgendwie supporten wir euch viel mehr mit Content. Und sie brechen ja einen Rekord nach dem anderen, irgendwie immer die längste Zeit ohne neuen Content. Und das ist halt das Problem. Das ist halt das Problem aktuell. Es gibt halt nichts Neues. Ja,
das ist halt, wenn dir die Leute gehen, dann ist es nicht so einfach, ne?
Ja.
Hast du deine Subscription am Laufen?
Startest du die neu? Nee, also es ist so, ich habe noch bis Mitte, Ende Januar, weil ich von Blizzard irgendwann mal so einen Code gekriegt habe für ein Pad, also von Blizzard Europe. Und da war halt irgendeine 6-monatige Mitgliedschaft mit drinne. Von daher lief das einfach so weiter, ne? Also, aber ich hätte schon lange gekündigt. Ich hab jetzt auch gekündigt, damit es jetzt irgendwie im Januar ausläuft, bevor ich wieder selber zahlen muss. Also, es gibt einfach keinen Grund, dieses Spiel aktuell zu spielen. Es sei denn, man spielt halt Classic. Ja. Aber trotzdem noch mal, das, was Sascha gerade gesagt hat, also bei jedem Add-on, auch bei allen letzten Add-on, auch bei Battle for Azeroth, ich hatte immer so meine 1-2 Monate echt Spaß daran. Also man muss ja auch fair bleiben. Also wenn ein neues Add-on rauskommt, es macht immer wieder Bock, das Leveln ist großartig, das Quest-Design ist großartig, die Cinematics und die Stimmung ist toll. Es ist halt nur nichts mehr irgendwie, was dich jetzt so wie früher Monate und Jahre lang irgendwie beschäftigt, ne?
Ich frag mich, ob sich das dann nicht belohnt. Ich nehme mal deine Zahlen. Du sagst, 1-2 Monate lang spielst du wieder. Hm. Das bedeutet, wenn du jetzt ein zahlender Kunde wärst, würdest du 2 Monate Subscription-Fees zahlen. Und dann hast du einen gewissen Prozentsatz der Spieler, der dann merkt, ach ja, ich bin wieder voll drin, hab meine Party und meine 3 Freunde spielen auch. Und die bleiben dann vielleicht 6 Monate da. Ob das dann nicht schon reicht, um das komplette Add-on zu finanzieren?
Ja, du zahlst ja auch noch irgendwie 30 bis 40 Euro für das Add-on. Das darfst du auch nicht vergessen, ne? Das kostet halt 30, 40 Euro und ja. Dann 1-2 Monate zahlt man und dann, ich glaube, das ist auch so der Tenor in der Community. Das machen, glaube ich, die meisten so, weil sie es genauso sehen wie ich. Irgendwie keinen Bock und keine Zeit mehr, groß zu raiden. Aber den Content und den Singleplayer-Content mitmachen und das Leveln, das macht halt echt Spaß.
Aber als Firma ist es immer gefährlich, anzukündigen, dass du jetzt irgendwie dich an einen gewissen Schedule hältst, dass du jetzt öfter irgendwelche Sachen releast. Weil da kannst du eigentlich wirklich gar keinen Einfluss drauf haben. Da gehen die 3 richtigen Leute und auf einmal dauert es doppelt so lang.
Ja, ist wohl so aktuell. Ich glaube, die sind auch, glaube ich, so damit beschäftigt, irgendwie so wenig kontrovers wie möglich zu sein, jetzt gerade irgendwie, und alles, was auch nur ansatzweise kontrovers sein könnte, aus dem Spiel zu entfernen. Also ich glaube, das war gerade deren Priorität in Bezug auf den Prozess.
Aber das kommt ja auch nicht gerade gut an bei den Spielern.
Nee. Also nicht bei allen zumindest, aber ja, sie wollen halt alles versuchen, ne, so nett wie möglich wieder zu sein.
Das drunter gelitten haben, dass Leute gegangen sind. Das Gleiche habe ich bei Cyberpunk gesehen und bei CD Projekt Red, die auch einen ähnlichen Werdegang hatten. Nachdem sie ihre Witcher-Spiele hingelegt haben und Witcher 3 und ne, möglicherweise eines der besten Spiele ever ist, hatten die auch den Ruf, das ist da, wo du arbeiten möchtest und die können eigentlich nichts falsch machen. Und ich denke, das hat sich wieder gespiegelt in den Vorbestellungen für Cyberpunk. Und nachdem das dann so ein Clusterfuck war, habe ich das Gefühl, dann sind die Leute weggerannt. Jetzt in der jetzigen, ne, jetzigen in der Lage mit Corona kann jeder überall arbeiten. Und jetzt hat es ewig gedauert, um die kleinsten Sachen zu fixen. Und wenn ich mir die angucke, wie sie die schweren Bugs gefixt haben, da mit den Polizisten und anderen Sachen, die einfach aufpoppen. Es fühlt sich an, als ob jemand, der gerade von der Uni gekommen ist, diese Sachen gefixt hat, weil der kannte die Engine nicht, der weiß nicht, wie er sie fixt. Also der schnellstmöglichste Bugfix, den man so machen kann. Und das ist für mich ein Zeichen, dass sehr wahrscheinlich ein Indiz, ein starkes Indiz, ich habe keine Beweise, dass denen alle guten Leute weggegangen sind. Und das Gleiche nehme ich an, da wird Blizzard momentan auch drunter leiden.
Okay. Gut, dann gehen wir mal von dem Bereich weg. Und habt ihr die ganze Sache mit Novak Djokovic mitgekriegt? Dem Tennisspieler?
Nee.
Okay, spannend. Dann war das bei euch nicht so ein großes Thema, weil bei uns gab es irgendwie jetzt tagelang nichts anderes, ne? Den Tennisspieler aus Australian Open?
Wir haben den Namen vorgestern erst gelesen und dann das Video weggeklickt, weil wir nicht wussten, wer das ist.
Also, long story short, Novak Djokovic ist der beste Tennisspieler der Welt, Nummer 1 der Weltrangliste, hat letztes Jahr 3 von 4 Grand-Slam-Turnieren gewonnen, also ist wirklich der Shit.
Wow.
Und der ist halt so ein, ja, was kann man den Schwurbler nennen, Corona-Leugner, ist halt jemand, der sich nicht impfen lassen will, so. Und Australien macht es so, dass sie sagen, wenn du nicht geimpft bist, darfst du nicht ins Land reisen. So, ganz einfach. Und er hat dann eine Sondergenehmigung beantragt, weil er im Dezember Corona hatte. Und das war eine unfassbare Posse, die hin und her ging. Irgendwie, man hat ihn, also der Bundesstaat Australia plus irgendwie die Tennis, was weiß ich, Behörde, hat gesagt, hier, beantrag mal eine Sondergenehmigung und dann kannst du mitspielen. Und dann damit ist er dann angereist und dann hat aber Australien gesagt, als Land mit dem, was weiß ich, Präsidenten oder dem Minister, der dafür zuständig ist, nee, kannst knicken, sowas machen wir gar nicht, du darfst nicht einreisen. Das heißt, er hat dann so ein Hotel leben müssen, irgendwie für Leute, die irgendwie nicht offiziell einreisen dürfen und kurz vor der Abschiebung sind, so nach dem Motto. Dann war es wiederum so, dass er Einspruch eingelegt hat mit seinen teuren Anwälten und die dann gesagt haben, okay, Einspruch wurde stattgegeben, dann durfte er wieder rein. Und hat sein Visum bekommen und dann wurde es das Visum wieder entzogen, weil wohl der zuständige Staatsminister die Kompetenz dafür hatte und dann gab es jetzt einen großen Prozess und den hat er verloren und jetzt muss er ausreisen und muss Australien verlassen und darf seinen Titel bei den Australian Open nicht verteidigen. Und also ich stecke da auch nicht so hundertprozentig drinne, irgendwie, da wird natürlich auch so viel, also dieses ganze Twitter-Gewäsch von angeblichen Beweisen, dass dieser positive Test im Dezember gefälscht worden wäre, so, und das wäre erwiesen und die Serben hätten den, oder Serbien, wo er so ein Staatsheld ist, hätten das für ihn gefälscht und was da für eine Scheiße gelabert wird. Ich fand die ganze Sache sehr skurril für alle Beteiligten. Auf der einen Seite, gerade so Twitter ist ja typisch, auf der einen Seite regen sich darüber auf, so, ja, muss ich ja nicht wundern, dass er ausgewiesen wird, weil der Test war ja gefälscht. So, aber auf der anderen Seite regen sich darüber auf, dass er irgendwie nach diesem positiven Test angeblich ein Pressedate mit irgendwelchen Kindern hatte. Ich denke mir immer nur, wie kann man denn ihn für beides blamen? Es geht ja eigentlich nur eins. Entweder hat er den Test gefälscht und dann kann er ja den Termin mit den Kindern wahrnehmen, weil dann hatte er kein Corona. Oder man regt sich darüber auf, dass er der Test nicht gefälscht, weil er Corona hatte und mit den Pressekindern sich da getroffen hat. Also eins geht nur. Also er ist das personifizierte Böse. Ihr kriegt das ja in den USA nicht so mit. Wir hatten auch hier einen Nationalspieler, der gesagt hat, Joshua Kimmich, also Fußballer, der gesagt hat, er möchte sich nicht so gerne impfen lassen. Auch da gab es einen unglaublichen Shitstorm und unglaublichen Druck auf ihn. Er hat sich dann auch noch mit Corona infiziert, hatte dann auch so leichte Folgeschäden mit der Lunge und hat dann daraufhin gesagt, er möchte sich jetzt doch impfen lassen. Aber der Druck, der aufgebaut wird, ist halt dann schon gewaltig, ne? Und das war halt hier auch so.
Jetzt habe ich mal eine Frage. Würde doch aber, wenn ich jetzt mal rausfiltere, ob man sich impfen lassen sollte oder nicht. Wenn also er darf seinen Titel nicht verteidigen wegen einer Regulierung oder einem Gesetz, das es in Australien gibt. Also genau. In dem Land, in dem dieses Turnier zufällig stattfindet. Wenn das Turnier also woanders stattfinden würde, wo es diese Regulierung nicht gäbe, dürfte er seinen Titel verteidigen.
Vermutlich.
Die Frage ist eigentlich, ist es okay, dass ein lokales Landesgesetz bei einem internationalen Sportevent bestimmte Athleten ausschließt? Ich meine, in China und in Russland gibt es, glaube ich, Regelungen, dass du zum Beispiel nicht homosexuell sein darfst. Und da gab es ja auch Probleme mit sowohl den mit den Olympischen Spielen und den Winterspielen und dergleichen mehr. Ich bin persönlich Eiskunstlauf-Fan, wo doch eher die männlichen Beteiligten nicht unbedingt alle, also in größeren Anzahlen nicht heterosexuell sind. Und da gab es auch großes Problem. Dürfen die jetzt überhaupt einreisen? Sind die sicher, wenn die da auf den Straßen sind und so weiter? Und das Land hat dann gesagt, ja, natürlich, da gilt das dann nicht, weil es ist ein internationaler Sportevent. Da können wir das so nicht machen. Sonst könnten die literally die Besten in diesem Sport nicht teilnehmen, wegen lokalen Landesregulierungen.
Also das Problem ist, es gibt so...
Wenn man Corona außen weglässt, ist das nicht so unähnlich.
Also das Problem ist, ich bin immer noch nicht so hundertprozentig sicher, das Problem ist dieses ganze Twitter-Gewäsch, auch mir in den Comments irgendwie, da werden dann Sachen behauptet, die überhaupt nicht verifiziert sind, sowas wie, ja, die Serben haben seinen PCR-Test gefaked und so, und also diese Sachen werden teilweise behauptet, und ich persönlich weiß jetzt nicht, ob es so war. Was ich auf jeden Fall blöd finde, ist die Art und Weise, wie man damit dann umgegangen ist, ne? Also da muss man sich dann als Behörde und als Bundesstaat oder als Bundesland, wie Australia, wo die Australian Open stattfinden, muss man sich dann absprechen mit seiner Regierung und kann nicht einfach sagen, hier, du kriegst eine Sondergenehmigung, dass er dann anreisen soll, darf, so, und dann wird aber gesagt, jetzt darfst du doch nicht rein und so, das war halt für alle Beteiligten meiner Ansicht nach unwürdig. Ich denke, dass sie das genau in diesem Prozess genau diese Sachen besprochen haben, ne? Denke ich. Genau das, was du dir jetzt gerade gesagt hast. Darf ein internationales Sportevent irgendwie solche Regeln aufstellen für sich? So, oder darf dann ein Land, in dem so ein Event stattfindet, solche Regeln aufstellen? Und da werden die wahrscheinlich alles abgewägt haben. Ich fand die Begründung auch ein bisschen komisch irgendwie. Da sagte dann der zuständige Minister, sagte dann so, ja, hätte auch was damit zu tun, irgendwie, dass Djokovic, wenn wir ihm das genehmigen, dass der dann so eine irgendwie nicht impfen lassen wollen, Attitüde damit reinbringt, und das wollen wir nicht. Irgendwie fand ich auch eine komische Begründung, ehrlich gesagt. Warum das kann es ja eigentlich nicht sein, aber ja.
Australien ist ja da eh so ein bisschen off the deep end gegangen. Die sind ja relativ schnell zum Gefängnisstaat reverted. Die Leute sagen ja, wenn du in Australien bist, dann bist du entweder der Nachfahre eines Gefangenen oder eines Gefangenenwärters. Deswegen ist es da wohl so schlimm. Die haben ja mit den Menschenrechtsverletzungen da sehr über die Stränge geschlagen. Und wenn die Masse erstmal so, ich sag mal, crazy gemacht worden ist und dann ist es noch so ein High-Profile-Celebrity-Case, ne, dann hast du halt die Situation.
Da wird halt schon irgendwie ein Exempel statuiert, würde man meinen. Aber wie gesagt, also ich bin immer mit Vorsicht, weil ich immer noch nicht so richtig weiß, auch nicht aus der Presse, was jetzt die Fakten da sind. Hat er seinen Test gefälscht? Weil eigentlich ist es ja so, irgendwie, wenn er jetzt, gehen wir mal davon aus, dass er die Wahrheit sagt, irgendwie, was, wie gesagt, auch in Abrede gestellt wird, ich weiß es nicht hundertprozentig. Die Fakten kommen irgendwie nicht so richtig an die Öffentlichkeit, finde ich. Wenn er den jetzt gefälscht hat, irgendwie, dann. Also, nee, wir machen es anders. Wenn er ihn nicht gefälscht hat, wenn er wirklich Corona hatte, dann ist er genesen. Und genesen ist bei uns so wie geimpft. Ne? Das ist in Deutschland so, jetzt in den Schulen, wenn du genesen bist, dann hast du diesen Status. Frisch genesen, dann darfst du das machen. So. Auch im Bereich, ja, ist 2G+, wenn du zählst du wie geboostert, wenn du frisch genesen oder frisch doppelt geimpft bist. 3 Wochen hast du da so. Und das hätte er ja dann irgendwie. Von daher, wenn dieser Test stattgefunden hätte und auch der PCR-Test positiv war, dann hätte er meiner Ansicht nach ein Recht auf so eine Sondergenehmigung gehabt, eben weil es ein internationales Sportevent ist und weil du ja der Welt nicht deine staatlichen Restriktionen aufdrücken kannst. Dann kannst du so ein Turnier nicht durchführen. Aber gut, das ist ganz unpopulär, weil irgendwie der Internet-Hype jetzt ist, alle müssen ihn hassen und scheiße finden, ähnlich wie Kimmich vorher. Und er will sich nicht impfen lassen, er ist ein Schwur, er muss auch sagen, also die Frau, also was die von sich geben, auch jetzt während des Prozesses und wegen der ganzen Posse da, das war halt hanebüchen. Meiner Ansicht nach hätte man sich als Staat Australien absprechen müssen oder als Land, man hätte sagen müssen, du darfst einreisen oder du darfst nicht einreisen. Dieses Hin und Her war halt unwürdig und peinlich. Und ich habe dann in meinem Blogantrag geschrieben, dass ich finde, dass Australien und die zuständigen Behörden eine große Mitschuld an dem Theater tragen. Da wurde ich auch für angegriffen, wieso denn? Und der hat doch den Test gefälscht und ist ein Schwurbler und da hat doch Australien keine Schuld. Ja, aber dann sagt ihm das doch gleich, dass er nicht einreisen darf. Dieses Hin und Her ist halt wirklich peinlich für alle Beteiligten, finde ich. Das sehen viele anders, aber ja.
Gibt es denn Beweise oder wenigstens sehr, sehr kräftige Indizien, dass das gefälscht wurde? Oh, das ist nicht nur einfach Twitter-Headline, sondern...
Weiß ich nicht. Es gibt, also ich habe das auch gesucht, ich habe auch recherchiert. Irgendwie alle behaupten das irgendwie. Es gäbe Beweise, dass er den Test gefälscht hat. Wie gesagt, da wird die serbische Regierung damit rein. Die haben das, weil er dann feucht ist, die haben mir so einen Test gegeben und bla bla bla.
Er war, Er war jetzt positiv und hat positiv getestet und deswegen durfte er nicht einreisen, richtig?
Nee, er hatte im Dezember Corona und ist quasi genesen. Wenn dieser positive Test, PCR-Test stattgefunden hat, ist er quasi genesen, weil dann hat er Corona gehabt im Dezember, okay. Wir haben jetzt Januar, Quarantäne ist erledigt, er ist genesen und eigentlich hätte er dann einreisen dürfen bei dem Turnier. Aber da gab es halt Zweifel an dem Test und die Beweise, also ich weiß nicht, was da jetzt bewiesen ist und was nicht. Hat mich immer noch nicht erreicht.
Shady irgendwie.
Ja, ist auch so. Ist auch ein bisschen shady. Und die ganzen News, die ich dazu lese, wird nur über Verdächtigungen gesprochen, aber,
ja, aber was
bewiesen ist aber nicht.
Es macht doch literally keinen Unterschied. Du kannst es eh nicht aufhalten. Jeder hat es irgendwie, ob da jetzt ein Typ, also.
Ja gut, aber darum geht's ja nicht. Es geht ja um Gesetze, ne?
Wenn der Typ jetzt bereit wäre, etwas zu fälschen, dann kann er sich doch auch einen Impfausweis fälschen. Warum würde ich mir denn einen positiven Test fälschen?
Weiß ich nicht. Aber gut, ich glaube, da geht's auch um mehr als das. Da geht's auch irgendwie um seine, ich lass mich nicht impfen, Einstellung. Und da wurde auch ein Stück weit ein Exempel statuiert. Weil als er nämlich einreisen durfte, man hatte so das Gefühl, er darf einreisen. Und dann gab's so ein bisschen, ja, in der Öffentlichkeit so Gegenwind. Wieso darf der einreisen? Wieso kriegt er extra? Was kann er wohl nicht sein? Und erst dann hat sich auf einmal die australische Regierung da eingeschaltet, hat gesagt, ja, Moment mal. So, wie könnte er dem denn eine Sondergenehmigung geben? Also, das ist, ja, da ist schon auch ein Exempel statuiert worden. Das muss man auch, also auf
jeden Fall. Da schaffst du jetzt nicht gerade Vertrauen bei deinen Bürgern. Es gibt ein Gesetz und das wird enforced, ja oder nein. Wenn du hin und her gehst, je nachdem, wie beliebt die Person ist oder unbeliebt, das macht halt keinen guten Eindruck, ne?
Sehe ich halt auch so. Also auf jeden Fall, meiner Ansicht nach, auch wenn alle Djokovic für den bösen Schwurbler, was er ja auch ist, also wie gesagt, ich hätte ihn von Anfang an gar nicht einreisen lassen. Es gibt dieses Gesetz, da müssen die alle dran halten, Punkt. Aber so wie es gelaufen ist, ist es halt unwürdig. Und auch wenn das viele anders sehen, ich sehe das so.
Unwürdig gut. Ist ein schönes Wort, weil ja, das kann man ja ein bisschen mehr Dignity handeln. Was heißt denn Indignity auf Deutsch?
Integrität.
Fingerspitzengefühl.
Integrität und Würde finde ich schon eigentlich ein ganz gutes Wort. Ja.
Zum Schluss vielleicht noch ganz kurz, ich meine, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde, ganz kurz über Filme und Serien. Habt ihr Boba Fett angefangen oder ist das gar nichts für euch?
Doch, ja, wir haben, glaube ich, gestern sind wir up to date. Wir haben die ersten drei gesehen und ich glaube, das sind
jetzt bin ich ja sehr gespannt, was ihr dazu sagt.
Ja, also mal warten, wie es noch wird. Ne? Ist ja noch nicht fertig. Aber es fing eigentlich, fand ich, gut an. Jetzt die dritte Episode, die fand ich, ging relativ in den Keller, als da die Power Rangers aufgetreten sind und so.
Ja, davor, das war auch der Tenor.
Weil, bevor war es eigentlich ganz cool. Also hat natürlich ein paar Probleme. Boba Fett ist ja eigentlich so ein stiller Charakter, der nicht wirklich viel Charakter hatte. Den jetzt auszubauen, ja, es kann halt gut oder schlecht gehen. Das war aber eigentlich alles okay, weil das sah ja auch top aus von den Visuals wieder. Ne? Also wirklich gute Qualität.
Wunderschön.
Und dann, dann haben sie aber in der letzten Folge.
Das fühlt sich halt auch nach Star Wars an, die ersten zwei Folgen. Ne? Das fühlt sich wirklich nach
also pure ordentlich Star Wars. Easter Eggs natürlich, aber das habe ich kein Problem mit und klein bisschen Fanservice. Aber dann haben sie diese komische Moped-Gang, die Power Rangers, die Kostüme und alles sind ja wirklich super gut in der Show. Und dann haben sie aber diese Typen, die sehen schon so aus, als würden sie da nicht reinpassen, als wären sie irgendwie hier von Beverly Hills 90210 und haben diese komischen bunten Power Ranger-Mopeds, wo ich mir echt denke, was ist das denn? Wer hat das denn gemacht?
Ja, das war auch so der Tenor. Das war die Hauptkritik. Und das CGI und die ganze Verfolgungsjagd sollen wohl nicht gut gewesen sein. Ich persönlich fand es echt nicht so schlimm irgendwie. Aber ich bin auch, glaube ich, da ein bisschen Fanboy-lastig, was die Serie angeht. Ich habe mich gefragt, also macht das jetzt die Folge schlechter? Was wäre gewesen, wenn sie nicht irgendwie ausgesehen hätten wie eine Moped-Gang und mit den normalen Bikes da, mit diesen Slidern, wie die hießen, geflogen wären, hätte das, wäre die Folge dann schlechter gewesen oder besser gewesen?
Das ist eine gute Frage. Aber die Visuals zum Beispiel, wie das ausschaut, wäre mir jetzt gar nicht so wichtig. Ich hatte die Probleme mit der Logik. Wir haben also eine Jugendgruppe, die arbeitslos ist, weil es keine Jobs gibt und dann das Wasser klauen müssen, weil sie wirklich nicht genug Geld haben, um sich so ein Basislebensmittel wie Wasser zu kaufen.
Vielleicht sollen wir noch mal ganz kurze Spoilerwarnung geben, ihr Lieben. Sorry, wir gehen jetzt schon ins Detail. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, gut, die Kritik werdet ihr wahrscheinlich in sozialen Netzwerken mitgeben, aber wenn ihr es noch nicht gesehen habt, wir spoilern jetzt. Also spult bitte mindestens 10 Minuten vor. Sorry, erzähl weiter, Annika. Genau.
Also wir haben eine arbeitslose Jugendgruppe, die keine Jobs findet und nicht genug Geld hat, um sich Lebensmittel zu kaufen. Aber es wird lang und breit erklärt, dass sie das Geld haben, um sich selber Körperteile zu ersetzen durch Roboterteile. Und sie fahren die teuersten, hochpoliertesten.
Sagen Sie wirklich, dass sie die gekauft haben, die Körperteile?
Der Wasserverkäufer am Anfang erzählt, dass sie sich die
kaufen die?
Der Wasser,
wie heißt ja, das? Ja, ich weiß. Ja.
Dass die sich die selber eingebaut haben. Und die sehen ja auch alle hochmodern aus. Nichts von die Mopeds und ihre androidischen Teile sind alle hochpoliert, kein Dreck drauf, keine Dellen drin, was ja sonst so der Star Wars Look ist. Also es schreit neu. Und diese Typen, das passt halt für mich nicht. Da ist ein Logikfehler. Entweder sie sind arm und müssen dann eigentlich auch ein bisschen das Zerlumpte rüberbringen und haben keinen Job. Oder aber sie wirken so ein bisschen wie die Hippie-Teens, die das Geld ihrer Eltern ausgeben für mich. Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Und werden dann angeheuert als Schlägertruppe. Frage mich, warum haben die denn irgendwelche Ausbildung? Warum können die denn auf alle einmal so toll kämpfen? Da waren einige Logikfehler für mich drin. Hm. Und die Verfolgungsjagd war lahm, aber auch da Logikfehler. Du hast also den Typi, der nach hinten durch die Hintertür rausrennt, in seinen kleinen Speeder steigt und dann muss er ums Gebäude herumgefahren sein, damit er schön vorne vor der Motorradgang vorbeifahren kann, damit sie ihn alle verfolgen können. Es sind halt so viele Kleinigkeiten wie das, wo ich so ein bisschen denke...
Aber warum ist denn der überhaupt abgehauen? Ich meine, das ist der Sekretär von dem Bürgermeister gewesen. Der hat doch keinen Stake. Da soll er doch einfach sagen, ja, sorry, der Typ ist weg. Dann muss ich mich doch nicht jagen lassen von irgendwelchen Leuten.
Na, vielleicht, weil er, der Bürgermeister arbeitet ja jetzt mit dieser Truppe da zusammen, die jetzt irgendwie Tatooine quasi Boba wegnehmen wollen. Vielleicht deshalb, dass er dachte, okay,
das nachher. Stimmt. Aber der wurde eingeführt als jemand, der sehr, sehr gut und eloquent reden kann. Ja, das erste Mal, er ist mutig dabei Boba Fett reingelaufen in dem Wissen, dass er vielleicht umgebracht wird, ne, beim neuen Crime Lord. Und hat alles, das Gespräch wunderbar geführt. Alles, was er hätte sagen müssen, ja, der Bürgermeister ist nicht da. Macht die Tür auf, zeigt den leeren Raum. Tschüss. Und da ist auf die Idee ist er nicht gekommen. Stattdessen.
Aber weiß, vielleicht wird es ja noch erklärt. Vielleicht hat er ja irgendwas noch, dass er noch einen Grund dafür hat, warum er da geflüchtet ist. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich fand das alles nicht so schwerwiegend. Also ich fand auch, dass die dritte Folge die schlechteste von den drei waren, aber ich fand die immer noch gut. Also sie hatte auch super viele Highlights. Der Kampf gegen den, wie heißt der, Black Crescentin, die Rakur-Nummer irgendwie. Das wird, glaube ich, auch echt noch interessant, wenn der dieses Fieder ausbildet.
Das also war auch wirklich schön, ne?
Richtig, ja.
Da war ich auch auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich erst dachte, oh toll, das arme Tier wird jetzt eingesperrt und muss den Rest seines Lebens da in so einem Loch verbringen. Und dann kommt raus, dass das zusammenkommt mit einem, der wirklich die mag und trainiert und dass die...
Ja, Machete bilden sich auch noch aus, ne?
Voll ja, geil. Fantastisch,
ja. Ja, also da waren auch eine Menge gute Sachen drin, aber ich hatte auch das Gefühl, dass die Folge extrem kurz war. Vielleicht, das ist ja eigentlich mal ein Zeichen,
wenn auch.
Ja, ich hab gedacht, irgendwie kommt mir das nur so vor, weil die Folge mich so mitgerissen hat, dass ich schon gedacht, oh, schon vorbei, oder war die wirklich so kurz? Warte mal, Disney Plus, im Vergleich zu den anderen?
Nee, das habe ich auch danach gedacht. Ich meine, die waren 39 Minuten, wenn ich mich richtig erinnere, und die davor war irgendwie 50 Minuten.
Ich gucke, steht ja dabei. Ja, die erste war 39, die zweite war 53 und die dritte war wieder 39. Das heißt, die zweite war so eine Ausnahme, weil die halt dieses Leben mit den Sandmenschen so intensiv dargestellt hat. Ne? Das fand ich in der dritte auch so ein bisschen schnell abgebügelt, so, ne? So die zweite, geht's nur um die Sandmenschen und sein Leben und er wird irgendwie, wird so als Mensch dargestellt, der irgendwie mit denen so zusammenwächst und dann noch so auch angenommen wird. Und in der dritten ist so, ja, jetzt sind sie alle tot. Ciao.
Ja, stimmt, da war ich auch erst verwirrt, was das da war. Das war ja seine Truppe, die da abgebrannt war, ne?
Genau, genau. Und er zog dann los, keine Ahnung, vielleicht, also in den ersten zwei war ja auch so, dass die Vergangenheit eigentlich viel, viel größeren Platz eingenommen hat, ne? Wo er dann in seinem Wassertank da liegt und an die Vergangenheit denkt, was ich auch wichtig finde, dass so der Übergang erklärt wird, irgendwie von irgendwie Rückkehr der Jedi-Ritter zu Mandalorian. Was ist dieser Weg irgendwie? Der wird ja quasi erklärt.
Aber
und jetzt in der dritten, was ganz kurz als, nur. Ja.
Als der Wookie ihn da umbringen will, ich meine, was ist denn das für eine Security in seinem Palast? Der kann da einfach reinlaufen, ihn in seiner Badewanne rausholen, da hätte ich doch mal Wachen platziert. Was ist
ja gut, also, der ersten Kopfgeldjäger, vielleicht hat er sich reingeschlichen. Ne?
Naja.
Ja. Naja, also wie gesagt, ich fand zwar die schlechteste von den drei, ich fand sie immer noch gut und keine Ahnung, ich fand jetzt die Rocker, also diese Kritik daran, die ihr geäußert habt und die auch genauso im Netz geäußert wurde, irgendwie, ja, die sind zu, die passen da optisch nicht rein, fand ich jetzt auch nicht so schlimm, weil Tatooine ja auch irgendwie ein Ort ist, wo alles quasi so ein bisschen vorkommen kann, über das jetzt mit den Teilen und dem, und diesen Widerspruch habe ich überhaupt nicht nachgedacht, das fiel mir da gar nicht auf, aber vielleicht bin ich auch einfach da nicht anspruchsvoll genug, als dass ich über sowas nachdenken würde.
Ich glaube, es fällt auf mehr, weil der Rest der Show ja wirklich super gut aussieht. Die Tuskens und so, die sehen ja fantastisch aus. Und die Beverly Hills Gang, die haben sie so clean und sauber gemacht irgendwie. Und dann die komischen Vespas. Wenn sie das, glaube ich, mehr im Style dem Rest der Serie gemacht hätten, würde es nicht so rausstechen, dass es so obviously anders aussieht. Und dann natürlich Boba Fetts Woke-Moment nachher, wo er sich dafür seinen Ableism entschuldigt bei dem Typen. Das hätte jetzt auch nicht sein müssen. Das ist übrigens ein anderes Problem. Boba Fett ist ja eigentlich ein Bad Guy. Na?
Ja.
Und sie müssen ihn jetzt so ein bisschen zu einem Good Guy machen, weil er der Hauptcharakter der Serie ist. Und ich glaube, das schadet dem Charakter ein bisschen, weil wir kannten den ja immer nur als Bad Guy, der ganz, ganz wenig Screenzeit eigentlich hat. Und jetzt auf einmal muss er ja irgendwie gute Entscheidungen treffen, damit du ihm folgen
kannst. Ich weiß auch nicht, ob der Schauspieler die richtige Wahl ist, ne? Der ist halt kein guter Schauspieler, ne? Das ist eigentlich irgendwie,
gestern auch gedacht.
Das ist eigentlich jemand, der irgendwie, ja, jemand genommen hat, weil er ja irgendwie gut kämpfen konnte, ne? Das war sein Hauptskill. Das heißt, das ist ein, irgendwie so ein Martial Arts Dude. Irgendwie, und den jetzt in so eine Hauptrolle zu stecken, ist halt auch schwierig, ne? Ich weiß nicht. Aber wie gesagt, alles bisher, also hat mir alles ausgemacht. Ich fand die ersten zwei Folgen richtig, vor allem die zweite richtig, richtig stark. Wieder, wie es Jon Favreau schon beim Mandalorian gemacht hat, wie Star Wars sein muss, nämlich puristisch. Super viele Easter Eggs drinne mit dieser Bar in der zweiten Folge, mit denselben Charakteren. Also es ist also wahnsinnig Liebe fürs Detail. Ich bin sehr gespannt, worauf es hinausläuft. Ich hoffe natürlich still und heimlich auf Gastauftritte irgendwie von Mandalorian. Grogu, glaube ich, kann man vergessen. Mal gucken, ob das noch passieren wird. Und ich denke, es wird am Ende in der Staffel, wie viel hat? 7 Folgen, glaube ich, nur. 6 oder 7. Wird auf eine große Schlacht einfach um Mos Espa hinauslaufen, denke ich, ne?
Ich hoffe, das war jetzt nur ein kleiner Dip in der Qualität in der Folge und dass danach bergauf geht.
Ja, mal gucken. Ich fand sie jetzt nicht so schlecht, wie sie gemacht wird, aber ja, mal schauen.
Naja, wir haben aber auch extrem hohe Ansprüche, muss man sagen. Ne?
Das stimmt. Nach Mandalorian, nach der neuen Trilogie eher nicht eigentlich, ja, genau. Ne?
Alle gehen hin und vergleichen das zwangsweise mit Mandalorian, insbesondere weil er nun halt ja auch aussieht wie einer, auch wenn er theoretisch natürlich keiner ist. Aber was ich mich frage, ist, ob es ihm zu Schaden kommt, dass er ständig gute Entscheidungen treffen muss. Er wirkt fast ein bisschen weich, weil wir ihn nie harte Entscheidungen haben treffen sehen. Und das hat in der letzten Folge der Wasserverkäufer eigentlich sehr gut zusammengefasst. Ne? Keiner respektiert dich.
Ja.
Und das stimmt. Das ist mir da jetzt aufgefallen. Ja, weil er bisher noch kein Exempel statuiert, noch nie mal einmal ein bisschen durchscheinen lassen, dass er ja eigentlich auch ein Bad Guy ist. Und das können sie ruhig machen. Ich glaube nicht, dass das die Zuschauer vergault.
Wird auch in den Sozialen, also ich bin ja so ein Fan, ich gucke mir immer nach jeder Folge, gucke ich mir diese ganzen Videos an, besonders im englischsprachigen Bereich, also USA, gibt's da richtig geile Videos von Leuten, die wirklich jedes Comic, jedes Detail aus Star Wars kennen und auch viele Zusammenhänge erklären können, die mir gar nicht so bewusst waren. Und die kritisieren genau das, ne? Also hört man immer wieder, er ist eigentlich ein Badass oder ne, so, und er wirkt in der Serie viel zu weich. Das passt nicht zum Charakter. Und bei Mandalorian war er ja quasi auch noch Badass, ne? Also da
ja, das stimmt.
Also das ist halt echt so ein kleiner Bruch.
Das Lustige ist, Sascha hat gestern noch bei der Folge gesagt, weißt du was, der wäre doppelt so gut, wenn sie die Dialoge vertauschen würden zwischen ihm und, wie heißt sie denn jetzt? Seine rechte Hand.
Ja, die Attentäterin. Ja.
Genau, das wäre total super, wenn die einfach nur wechseln würden, jeder jeweils der Dialog des anderen sagen würde. Das würde richtig
stimmt,
gut
passen. Sie ist mehr Badass als er, auf jeden Fall, ja. Ja, und je weniger irgendwie Boba mit diesem Schauspieler sagt, ist wahrscheinlich auch besser, ne? Der soll sich schön bewegen und gut kämpfen und so, aber ja. Mal gucken, ich hab's trotzdem genossen. Ich bin froh, dass Jon Favreau irgendwie da Star Wars Bereich übernommen hat. Ich bin mir auch sicher, dass wir da noch viele tolle Sachen sehen werden. Leider habe ich das Gefühl, dass er zu viele Sachen machen muss, weil Disney sagt irgendwie, ja, wir wollen mehr von deinem Star Wars, und dann kann natürlich sein, dass die Qualität dann so ein bisschen bergab geht. Jetzt gerade, ich habe extra noch mal recherchiert für dich, Sascha, weil du ja dir nicht so sicher warst vor 2 Wochen. Also die drehen jetzt gerade Mandalorian,
die dritte Staffel. Lass mich doch mal Internetgerüchte verbreiten, bitte.
Und das wird's dann wahrscheinlich auch Ende nächsten Jahres geben. Die dritte Staffel wird auch interessant, ob man da dieses, also gerade so zweite Staffel, so der die letzten Folgen, das war halt unfassbar, weil das für mich das beste Star Wars seit der Original-Trilogie.
Ja.
Und wenn man das halten will, ist halt die Frage, ob das ohne Grogu geht. Und ich bin sehr gespannt, wie sie das lösen werden.
Ja, du kannst das nicht immer reproduzieren. Bei der ersten Show geht es vielleicht noch, dann machst du noch eine weitere und noch eine weitere. Du kannst nicht 3 oder 4 Shows produzieren, die alle so hochwertig sind wie Mandalorian. Und ich kann mich nicht erinnern, ob die erste oder die zweite besser war von Mandalorian, aber die waren wirklich fantastisch durchgehend.
Ich fand die zweite noch deutlich besser. Und ich fand die erste schon gut, aber die zweite war
ja, da war ja wirklich
Wahnsinn.
kein Aussetzer.
So, ja.
Also wenn sie das nicht schaffen, kann ich nicht mal vorwerfen, weil so super High Quality am Fließband rauszuhauen, das weiß ich nicht, kannst du halt nicht, ne?
Ja, ja. Mal gucken, was da kommt in nächster Zeit. Es kommt ja auf jeden Fall jetzt, ich weiß gar nicht, ob es schon ein Datum gibt, aber die Obi-Wan-Serie irgendwie. Das Problem ist, da hat John Favreau gar keine Aktien drin. Das hat wieder Kathleen Kennedy gemacht. Von daher dürfen wir da wahrscheinlich, so blöd das klingt, weil es natürlich ein toller Hauptdarsteller ist und charismatischer, dürfen wir da eher so mit, ja, mit der Qualität der neuen Trilogie rechnen. Ich habe da eher so Befürchtungen, dass das nicht so gut wird. Aber ja, da kommt auf jeden Fall viel, denke ich. Ne? Ahsoka-Serie, die gerade gemacht wird, also, oder zumindest die angekündigt ist. Schauen wir mal. Ganz kurz noch zum Schluss des Podcasts. Ich habe mir Eternals angeguckt. Und das galt ja irgendwie so als der schlechteste Marvel-Film. Ich habe schon wieder komisches Gefühl, weil ich ja immer mit meinem Geschmack in letzter Zeit sehr auch von meiner eigenen Community kritisiert wurde, weil ich halt den Spider-Man-Film nicht so geil fand.
Was?
Weil ich den Ghostbusters-Film richtig beschissen fand. Ja, ich fand, das war ein reiner Fanservice-Film. Ich finde, sie haben es einfach übertrieben. Und ich finde auch, dass da gerade du jemand bist, Mika, der immer sagt, Logik irgendwie, dass da in diesem Film einfach die Charaktere so unlogische Entscheidungen treffen müssen, damit dieser Film überhaupt passieren kann von der Handlung her. Und ich fand es einfach viel zu viel Fanservice. Ich fand es einfach total drüber. Und dass Dr. Strange halt sich hinstellt und sagt, ach, übrigens wieder Spoiler. Spider-Man, sich hinstellt und sagt, ja gut, wir machen, also der in Endgame und Infinity, der weise Watcher war, der das alles überblickt und weiß, wie es ausgehen kann, sich dann hinstellt und sagt, pass mal auf, Spidey, wir machen jetzt mal Folgendes, wir machen jetzt so einen super, super gefährlichen Spell, der unsere Welt irgendwie zerstören kann.
Genau.
Dann weiß keiner mehr, wie du aussiehst. Wir machen das einfach mal und scheiß drauf, was dann passieren kann. Das ist einfach nicht logisch so. Und auch die Spider-Man-Sache, dass er sagt irgendwie, ja, weil meine Tante jetzt findet irgendwie, dass alle Verbrecher mal eine zweite Chance kriegen sollen, lasse ich jetzt hier irgendwie so die größten Villains der anderen Welten hier und versuch mal, denk mal, glaub mal an das Beste und versuch irgendwie die mit gutem Zureden dazu zu kriegen, dass sie keine bösen Villains mehr sind und die so ein bisschen zu reparieren, fand ich eigentlich sehr unlogisch. Das hat mich wirklich gestört.
Das kommt ja von einem Good Place. Allerdings, dass Dr. Strange so unverantwortlich ist, das habe ich schon mal im Trailer gesagt. Wenn jemand das wissen sollte, dann er, ne?
Ja. Und das also es ist sehr viel Fanservice, finde ich. Also ich fand ihn einfach nicht so gut.
Was? Das ganze Setup mit dem Dr. Strange, das wäre mein einer großer Kritikpunkt. Dass die Bösewichte alle eine zweite Chance kriegen, ist eigentlich gut gehandelt, denn nicht alle schaffen es. Und das ist eigentlich gleichzeitig gibt den Leuten eine Chance, aber eine dritte nicht.
Warnung. Ja, aber nicht auf dem Niveau irgendwie. Du sagst ja auch nicht irgendwie, pass auf, jetzt kommt durch die Zeit Adolf Hitler hier irgendwie nach Deutschland zurück. Und dann sagst du auch nicht irgendwie, pass mal auf, irgendwie, wir geben dir mal eine zweite Chance. Wir reden ja nicht von irgendwelchen Bösewichten, sondern von Oberbösewichten, die in ihrer Zeit und in ihrer Welt irgendwie Massenmörder sind. Da sagst du nicht, hey, wir glauben jetzt mal an das Gute von meiner Tante, weil sie irgendwie an das Gute in Menschen glaubt und wir geben dir eine zweite Chance. Fand ich extrem unlogisch. Hat mich auch mega getriggert im Film. Egal, aber ja, also was ich damit sagen wollte, ist, dass ich Dinge anders sehe als so die Internet-Hypes und so die Masse.
Ghostbusters. Also du bist ein Verfechter der Todesstrafe, das sagst du.
Ja, aber das bin ich. Habt ihr den Ghostbusters-Film eigentlich gesehen?
Nee, aber der soll ja gar nicht so scheiße gewesen sein.
Ja, ich fand ihn mega scheiße. Ich habe so eine Dings geschrieben für Letterboxd. Ich habe ihm zuerst 1,5 gegeben. Aber da ich Matrix auch 1,5 gegeben habe, habe ich ihn dann auf 2 erhöht, 2 von 5 Sternen. Das war also ein ganz furchtbarer Film, fand ich, und auch wirklich so viel Fanservice. Und es nervt mich mittlerweile, dass irgendwie sie meine Kindheitshelden nehmen und nicht so wie Cobra Kai einfach eine gute neue Idee haben, sondern einfach irgendwie sagen, okay, wir machen einfach Fans, wir machen einfach das, was die alten Fans sehen wollen, ohne wirklich eine kluge neue Idee zu haben. Und das nervt mich total.
Ja, deswegen habe ich noch nicht geguckt. Ich möchte keinen Ghostbusters.
Also viele fanden ihn gut. Also bei den deutschen Kritikern, die ich auf YouTube verfolge, war so, manche fanden ihn gut, manche fanden ihn schlecht. Ich fand ihn richtig schlecht. So. Und Eternals wiederum, vielleicht liegt das auch an der eigenen Herangehensweise. Eternals wurde ja als schlechtester Marvel-Film ever irgendwie betitelt. 3 Stunden, er sieht natürlich extrem schön aus und die Handlung ist auch echt dünn und der Oberbösewicht, du weißt gar nicht, wer ist jetzt eigentlich der Oberbösewicht irgendwie, die komischen Kreaturen, also ich darf jetzt nicht spoilern wahrscheinlich, weil ihr ihn auch nicht gesehen habt, aber also lange Rede, kurzer Sinn, ich fand ihn nicht so schlecht, wie er gemacht wurde. Also er war halt nicht gut, Also er ist halt kein Achterfilm irgendwie, aber so eine 6,8 oder so hätte ich dem gegeben. Ich fand auch die Outro-Sequenzen im Abspann ganz cool und motivierend. So, ja, wird ja schon da gespoilert, dass es einen zweiten Film geben soll. Ich fand ihn nicht so schlecht, wie er gemacht wurde. Was hat er denn bei IMDb bekommen?
Doch, das deckt sich mit der allgemeinen Meinung. So ein Schulterzuckenfilm, so. Meh.
Ja, ich habe immer, also bei mir kam der so an, aufgrund der deutschen Kritiker irgendwie, das ist der schlechteste Marvel-Film. Ja, gut, 6,6 hat er bei IMDb. Ich hätte ihm eine 6,8 gegeben.
Okay, das ist also, schlecht für einen Marvel-Film, wenn du es vergleichst gegen andere Marvel-Filme.
Aber ich fand ihn jetzt zum Beispiel, nicht schlechter als Black Widow zum Beispiel. Gleiche Black Widow war auch nicht geil. Ja, eben. Ne?
Was hat Black Widow hat Widow? Was Besseres verdient. Aber
6,7, okay. Immer minimal besser, ja.
Was Fanservice angeht, kurz zu Spider-Man zurück, der war aber sehr liebevoll gemacht zumindest, weil die Charaktere alle ihre eigenen Storylines zu Ende gebracht bekommen haben. Das heißt, es wurde Fanservice gemacht, aber auch was Neues geaddet. Und das, also ich habe jetzt die Spider-Man-Filme alle gesehen, weil ich den sehr, sehr gerne mag. Das hat mich extrem glücklich gemacht. Und in der Reaktion der anderen Leute im Kino nachzufolgen, hat das alle sehr glücklich gemacht. Aber bei den Eternals kennst du natürlich keinen. Die Probleme sind alle bekannt. Du hast einen Movie, um 10 neue Charaktere einzuführen. Und dann hörst du noch drüber, dass die Story so ein bisschen langweilig sein soll.
Es ist schwer. Sieht aber sehr schön aus. Sieht sehr schön aus, der Film. Ja, ich finde, Sascha hat es beim letzten Mal schön gesagt. Der sagte, als wir darüber gesprochen haben, der Film ist eigentlich dazu da, um irgendwie Spider-Man als Charakter vom MCU loszulösen. Und das hat der halt sehr gut gemacht, ne, am Ende, mit der Entscheidung, die da am Ende getroffen wurde, denke ich.
Ne? Definitiv.
Ja.
Definitiv. Ja. Gut, auch wenn es geärgert hat. Das ist das Gleiche wie beim alten Spider-Man. Erstens, er verspricht hier groß. Ich komme auf jeden Fall, ne? Und dann nimmt er ihnen die Entscheidung ab, das selber zu entscheiden, ob sie mit ihm befreundet sein möchten.
Ja, für AJ, aus AJs Perspektive ist es fies, ne?
Ja, und das hat mich schon beim Tobey Maguire Spider-Man geärgert. Ja, wir können nicht zusammen sein, weil dann wärst du ja in Gefahr, weil Leute wüssten ja, dass du meine Schwäche bist, so ungefähr. Nur weil er jetzt wegläuft, ändert sich das eigentlich nicht. Es hat mich sehr geärgert, das Ende, auch wenn ich verstehe, warum sie es gemacht hatten. Und da der Movie ansonsten so großartig war, hab ich ihm das verziehen. Ich verstehe, dass es sein musste.
Okay, jetzt haben wir so viel gespoilert. Ich hoffe, es gibt nicht wieder böse Flames. Im letzten Mal haben wir auch ein bisschen von Spider-Man gespoilert. Da gab es einen bösen Kommentar. Ich entschuldige mich jetzt schon mal an dieser Stelle. Und sage, Michelle, danke, dass du heute dabei warst. War wieder sehr schön, mit euch zu quatschen. Ich vermisse das auch irgendwie, mit euch an einem Tisch zu sitzen. Irgendwie ein schönes Spiel. Ja, das ist momentan schwierig.
Ein kurzer 10-Stunden-Flug weit entfernt.
Ja, aber ich weiß gar nicht, kann man überhaupt jetzt in die USA fliegen aktuell? Na gut, im Sommer vielleicht wieder. Lass mal irgendwas im Sommer klar machen. Machen wir irgendwie. Also danke, dass du dabei warst. Ich wünsche euch sowieso immer viel Glück irgendwie, dass ihr mal so ein richtig krasses Game raushaut, was alle spielen. Würde mich sehr freuen, dass die Weltherrschaft endlich an euch übergeht. Wir bleiben sowieso im Kontakt und spätestens in Sachen Leo brauche ich dich dann wieder. Es klingt auch so fies, ne? In Sachen Leo brauche ich dich wieder. Du weißt, wie ich das meine. Ich meine das nett. Danke, dass du hier heute eingesprungen bist für Enclaves und wir hören bald voneinander. So, als Schlusswort.
Klingt doch gut.
Gut, Sascha, für dich, danke. Mehr gibt's für dich nicht.
Macht's gut.
Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut, liebe Community. Danke fürs Reinhören und viele Grüße in die USA. Da ist es ja jetzt noch früh. Ich hab noch den ganzen Tag vor euch. Wir gehen jetzt hier fast schon schlafen. Macht's gut. Nächste Woche wieder mit Enclaves und Gast. Und habt eine schöne Woche. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
Tschüss.